Leute, wir sind wieder da aus unserer Podcast-Pause.
Ist krass. Ein Monat gedauert.
Ein Monat gedauert. Er ist verflogen, wie das Jahr generell. Mhm. Ich finde es wirklich unfassbar. Das ist so ein Old-People-Talk jetzt. Aber ich bin so, oh mein Gott, es ist schon Dezember.
Ja, hast du alle Geschenke?
Oh Gott. Wirklich, fange ich damit an. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich bin ja die Person, die am 23. panisch in die Stadt rennt und dann bei Dille Kamille was für meine Mutter kauft. Du?
Ich bin tatsächlich vorbereitet. Ich bin prepared. Ich so habe auch schon was für dich.
Oh nein, das ist so schlimm.
Exposed.
Nein, ich bin ja auch... Gott. Wow, das ist ein Wechselbad der Gefühle hier. Ich bin auch der Meinung, dass Schenken ist ja eigentlich nur für die Person, die schenkt. Hot Take. Das ist eigentlich ja nur so eine Art Druckmittel, um zu sagen, ich bin besserer Freund als du. Nein, Spaß. Nein, ich freue mich auch immer über Geschenke. Aber
das funktioniert jedes Mal.
Wirklich. Ich habe auch noch nie jemanden outschenkt. Das ist ganz schlimmes Denglisch jetzt. Also sozusagen ein besseres Geschenk als jemand anderes gemacht. Das habe ich, glaube ich, kann ich an einer Hand abzählen. Aber vielleicht entpuppe ich mich jetzt hier auch als ganz, ganz schlimme, berechnende Person. Und alle anderen sind immer nur so, nee, schenken ist auch eigentlich nur schön.
Schenken ist auch nur schön.
Ja, also einmal habe ich wirklich ganz tiefes Klo gegriffen. Aber das war auch eine Paniksituation. Weil ich dann, als ich jemanden neu kennengelernt habe, vielleicht mein Freund, naja, wir wissen es nicht, einfach nur ihm so ein Wodka geschenkt habe. Aber es war irgendwie 3 Wochen, nachdem wir uns wirklich das erste Mal angefangen haben zu treffen. Naja.
Und er ist einfach absoluter Alkoholiker.
Nein, das nicht. Aber keine Ahnung, da müsste ich jetzt zu tief reingehen.
Er hat sich gefreut.
Ja, aber er hat dann später zugegeben, dass das echt ein Scheißgeschenk war. Was ist das schlimmste Geschenk, das du je gemacht
Was
hast?
Was ich je gemacht habe? Boah. Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Das, allein, dass du schon so lange überlegen musst, zeigt, dass du so ein guter Geschenkemacher bist.
Ja, aber ich glaube, ich hatte schon mal... Ich glaube, ich hatte im Kindergarten eine Situation, dass wir haben so Bilder gemacht, ich weiß nicht mehr was, und meins war wahnsinnig hässlich. Und ich glaube, ich habe das mit dem Geschenk dann von einer Mitkindergärtnerin ausgetauscht. Und dann meinen Namen dann unter ihres, glaube ich, geschrieben. Und dann hat meine Mutter dann das Schöne bekommen und ihre Mutter das Hässliche von mir.
Was hast du denn gemalt?
So ein Herz halt.
Oh.
Und das war einfach sehr hässlich.
Wie kann man ein Herz verkacken?
Ja, ich weiß.
Hast du irgendwie, okay, naja, gut. Doch, es gibt ja die typischen Kartoffelherzen.
Das stimmt. Und vor allem, weil eigentlich einem ja auch immer die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner so unter die Arme greifen und eigentlich so das Bild malen. Nicht du selbst.
Das stimmt.
Aber ja, das ist, glaube ich, mal was passiert ist. Und jedes Mal, wenn ich zu meinen Eltern gehe, dann sehe ich da dieses Bild und bin so, das ist nicht meins.
Hast du es je erzählt, dass es nicht deins ist?
Ich glaube nicht.
Wow. Oha, du lebst eine Lüge.
Ja, ich lebe eine Lüge.
Das ist krass. Wahrscheinlich haben es deine Eltern aber schon gecheckt.
Ja. Also die haben die anderen Bilder im Vergleich gesehen und dann waren die so, okay.
Da hat er sich wirklich Mühe gegeben. Ja. Plötzlich Picasso geworden.
Das stimmt, aber das ist auch das einzige Bild, was aushängt von mir.
Halt das ist
so,
fies.
Weil die so waren, okay, gut. Mhm. Endlich mal eine Sache, die wir aufhängen können.
Es ist doch auch immer so ein Meme unter Eltern, so dieses, wenn dein Kind dir sowas richtig Schlimmes, was es in der Schule gemacht hat, so schenkt und dann musst du es dir aufhängen, aber du bist dann schon irgendwann so, was ist das? Was soll das darstellen? Aber auf der anderen Seite lieben Eltern automatisch wahrscheinlich das, was ihre Kinder machen.
Hast du so, glaubst du, du hättest so ein gutes Pokerface, dass wenn dein Kind dir...
Nein, ich glaube, ich würde das ersichtlich machen. Aber wer weiß, ich glaube, manchmal habe ich Angst, dass man sich dann um 180 Grad ändern wird und dann das nicht mehr kann, ehrlich zu sein zu seinem Kind. Ich frage mich immer, was ist schlimmer, deinem Kind früh zu zeigen, dass es sich verbessern muss, ehrlich sein, oder dem dann die ganze Zeit was vorgaukeln. Ich will ja auch nicht, dass mein Kind denkt, boah, ich bin mega gut im Malen und nachher irgendwie Maler wird. Das ist ein sehr komisches Szenario, was nie passieren wird. Aber weißt du, was ich meine?
Auf jeden Fall.
Also nach dem Motto, muss man ehrlich sein und dann das Kind da mit der Wahrheit konfrontieren? Oder hat es dann so Gifted Child Syndrome.
Aber wurde dir vorgegaukelt oder war man knallhart ehrlich zu dir?
Nee, leider haben meine Eltern mir immer gesagt, oh, du machst das ganz, ganz toll. Und dann habe ich irgendwann realisiert, ich mache das ja gar nicht so toll. Und jetzt bin ich in Therapie.
Ja, same. Und damit herzlich willkommen zu Cinema Strikes Back. Wir reden heute in diesem Podcast darüber, was alles im letzten Monat eigentlich passiert ist, privat und in der Filmwelt.
Genau, nein, wirklich, macht euch keine Sorgen, nicht so viel Privates. Wir reden ganz viel über Filme und Serien und über all die Sachen, die wir verpasst haben, zu besprechen. Bleibt dran.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, wir werden heute wirklich sehr viel über Filme und Serien reden. Und zwar über die, die halt im letzten Monat erschienen sind und die wir hier nicht besprechen konnten im Podcast, weil sich alles bei uns um Stranger Things dreht jetzt aktuell. Da haben wir auch diese Woche eine Kritik zugemacht. Das heißt, im Podcast werden wir hier nicht über Stranger Things reden. Wir versprechen es. Und wir reden unter anderem über die Wochenstarts und halt über so, ich glaube, so 10, 11, 12 Filme und Serien, die diese Woche erschienen sind. Und außerdem war ich noch bei einem coolen Event, da bin ich auch ein bisschen was zu erzählen.
Oh ja, bin ich ganz gespannt. Und ich finde auch, dass die Filme auch sich sehen lassen können. Da sind ja auch ein paar große dabei, die einfach noch nicht so richtig auf dem Kanal hier stattgefunden haben. Deswegen für all die, die nichts mit Stranger Things anfangen konnten, für die ist jetzt dieser Podcast.
Kommt rein.
So. Setzt euch ins Boot. Und wir schippern mit dem Boot Richtung Zumania 2.
Ach, schön.
Ein großer Film, weil Zumania war ja ein richtiger Banger damals. Das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, dass der rauskam.
2016, also fast 10 Jahre.
Boah, auch. Krass. Ich finde es, also mir kam es vor, als wäre es gestern gewesen, weil ich hatte den Plot auch noch so sehr präsent. Es geht ja vor allem um die Verbindung von einem Hasen oder einem Kaninchen und einem Fuchs. Und zwar Judy Hopps und Nick Wilde, die jetzt in dem zweiten Teil gemeinsam als Ermittlerduo zugegen sind und eine Fährte folgen, und zwar ein Schlangenbösewicht oder eine Haut, die für Aufsehen sorgt, weil Reptilien sind nämlich in Zootopia ausgeschlossen von der Gemeinschaft, und die beiden versuchen herauszufinden, was es damit auf sich hat, und dann geht es auch viel um deren Beziehung und ob sie so gut Partner abgeben im Ermitteln bei der Polizei. Und ja, wie fandest du den Film, Lenny?
Ich fand ihn toll. Also kurz ein Schmerz. Ich muss wirklich sagen, ich habe nichts erwartet. Ich war halt so, ich habe diesen Trailer gesehen, war so, okay, gut, wird ganz nett. Aber ich muss wirklich sagen, vor allem auf der Humorebene ist es einer der besten Filme so des Jahres für mich, weil ich finde, der ist so lustig und ist wirklich der lustigste Disney-Film, den ich so wirklich so in den letzten 10 Jahren gefühlt gesehen habe. Also es gibt wirklich so tonnenweise Gags, vor allem so für Filmfans und vor allem für Disney-Fans. Es gibt so ganz, ganz viele Meta-Gags und es macht Spaß. Ich finde wirklich so auf der Ebene ultra, ultra geiler Film.
Kann ich so 100% unterschreiben. Ich finde auch, der Film ist sehr stark. Hat mich auch überrascht, weil ich nicht so viele Erwartungen hatte an den zweiten und ich mir auch hätte vorstellen können, dass er nicht mehr denselben so Charakter hat und dass er nicht so charmant ist wie der erste, aber ich finde, es gab einen tollen, abwechslungsreichen Plot, es gab viele Twists, da werden, ne?
Du, da ist mir die Kinnlage.
Mission Impossible-Style, ja. Wirklich mehrmals ist mir die Kinnlage runtergefallen. Oh, Kinnlage? Nein, Kinnlade, danke. Und auch dann mit dieser Kombo aus dieser Beziehung von Nick und Judy, die dann weiter erforscht wurde. Das war auch eine Dynamik, die ich sehr gemocht habe. Ich war so.
Einfach nur, weil du die Chips.
Ja, ein bisschen. Und ich finde halt Nick hot.
Ja, und er ist so noch hotter. Er ist hotter denn je in diesem Film.
Ja, verhaftet mich. Aber dieser Fuchs, die haben das mit Absicht gemacht.
Haben sie.
Zur Hälfte liegt es ja auch einfach an Jason Batemans Stimme. Aber sie haben auch irgendwie in diese Gestik und Mimik von ihm irgendwas reingelegt. Disney ist schuld. Genau. Und die hohe Gagdichte. Das hat mir sehr gut gefallen.
Voll. Und also ich meine, er trägt ja auch einmal so ein T-Shirt, wo Foxy Daddy draufsteht. Und ich glaube auch wirklich, also sie wussten, was sie machen. Was ich aber auch noch so toll finde, wo ich immer auch so ein Ding habe, so bei Disney, auch aktuell mit der Regierung in den USA, dass die immer so, ja, da gab es ja auch so am Anfang mit der Trump-Administrative, dass die dann gesagt haben, oh, ja, wir überdenken nochmal unser Programm, wir werden weniger queer in unseren Filmen, hat Disney ja gesagt. Und dafür fand ich den so erstaunlich deep auch in seiner Botschaft. Auch wirklich so, dass es ja darum geht, dass Reptilien so eine ausgeschlossene Rasse und Population sind. Und auch so, dass das gezeigt wird, dass die Polizei auch ein paar korrupte Leute hat. Fand ich auch so ganz, ganz interessant.
Ja, die Antagonisten in dem Film sind einfach so so eine Succession-mäßige reiche Familie, die so ihre Machenschaften und so Korruption innerhalb der Stadt und den Bürgermeister so auch lenkt und so weiter. Also ich fand, das war hatte schon einen Tiefgang. Und am Ende geht es um so Zusammenhalt in einer Stadt, in der jeder willkommen ist. Und passend dazu ist im Abspann auch vermerkt, dass jeder bei Disney anscheinend daran mitgearbeitet hat. Wir wissen nicht, ob es stimmt, aber ich fand, die Botschaft wurde nochmal übertragen, dass der ganze Film dafür steht, dass man in der heutigen Zeit mehr zusammenrücken muss. Und zwar jeder sollte zusammenrücken.
Das ist so schön. Ich weiß ja. nicht. Hier, ganz ehrlich, ich brauche das. Ich brauche so einen auch. Film braucht man einfach so. Und ich finde auch find so toll, dass er es ist immer so schwer, weil eigentlich bin ich so ja auch komplett gegen diese ganze Sequel-Kultur und so. Aber wenn es dann ein gutes Sequel ist, dann kann ich es auch noch irgendwie verzeihen. Also ich brauche da jetzt, also ich würde mich auch noch über einen dritten freuen, sage ich, wie es ist, aber dass man das so melken muss, wie Toy Story ist mit dem fünften Teil, weiß ich auch nicht. Also ich finde, jetzt könnte auch so langsam Schluss sein, aber
geht halt immer darum, okay, kann der Film an sich funktionieren oder braucht er unbedingt diesen ersten Teil und funktioniert der in dieser Franchise-Logik, dass man dann sich nicht emanzipieren kann von diesen anderen Filmen und Produktionen ne, und dann, damit man noch mehr Profit daraus schlagen kann. Ich finde, das hat dann immer einen bitteren Beigeschmack und der Film funktioniert auch als solcher, also komplett ohne den ersten, finde ich. Klar, man kann die Charaktere dann vielleicht mehr ins Herz schließen, aber es werden ja auch neue Figuren etabliert, die richtig gut funktionieren. Und deswegen, also ich finde auch Gestiefelter Kater 2 zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, wo das gut funktioniert hat mit dem Sequel. Und Sumania 2 schließt sich daran an. Wir haben eben darüber geredet, dass alle Tiere willkommen sind, außer die Fische.
Oh ja.
Können wir mal bitte darüber reden? Also das ist die einzige Lücke, bestimmt nicht die einzige, aber die Lücke, die mir aufgefallen ist im Film, dass jedes Tier so, wie nennt man das, anthropomorph oder so humanoid.
Ja, genau.
So, es ist einfach, alle Tiere werden vermenschlicht, außer die Fische.
Ja, einfach gefressen.
Die werden einfach für so Futter verwendet. Weird. Ey,
ganz ehrlich, so mal ja, ich wollte gerade einen Spruch machen, ich weiß es nicht.
Okay. Nichts ein. Ja, alles gut. Ja. Was war mit den Fischen los, habe ich hier stehen. Ansonsten geht in Zoomania 2.
Genau. 20. Können wir das Gleiche zu Dima Love sagen? Das ist ein sehr gegensätzlicher Film. Was ich auch gesehen habe, dass du ihn nochmal geguckt hast.
Ja, ich war nochmal drin mit Freundin von mir und ich fand ihn nicht mehr so gut wie beim ersten Mal schauen. Worum geht's eigentlich? Das ist ja der Film mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson. Und Regie führt Lynn Ramsey. Die ist ja auch, hat eine große Fanbase, würde ich auch sagen. Und es geht um die Beziehung eines Paares, was nach der Geburt eines Kindes auf die Probe gestellt wird. Denn ja, vor allem die Mutter, also Grace, gespielt von Jennifer Lawrence, hat damit so ihre Probleme. Und es geht aber auch viel um postnatale Depressionen und Beziehungsdynamiken und auch patriarchale Beziehungsdynamiken. Schon ein hartes Thema, würde ich sagen. Und ich finde, dass der Film vor allem sich lohnt wegen dem Schauspiel. Also Jennifer Lawrence und Robert Pattinson machen das sehr gut. Und man merkt, dass, ich unterstelle das dem Film jetzt mal, dass Lynn Ramsey auch viel die beiden hat einfach machen lassen. Also einfach so die Kamera drauf gehalten und dann haben sich so Szenen ergeben. Also es ist so ein sehr körperliches Schauspiel. Es wird extrem für diesen Film gekrabbelt.
Das ist eigentlich eine große Angst vor dir.
Große Angst vor mir, aber es war so positives Krabbeln. Es war jetzt nicht so Horrorfilm-Krabbeln.
Mhm. Sondern es war so ein Puma-Krabbeln.
Ja, genau. Für alle, die diesen Film nicht gesehen haben, sind jetzt so, what the fuck?
Ja.
Und man denkt sich das auch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Beim Film schauen ist man so ein bisschen, ah, okay, was wollt ihr uns damit sagen?
Ja.
Sehr experimentell.
Ja. Artsy, finde ich, ist auch noch so ein Wort, das man da gerne verwenden kann. Und das ist ja auch so ein bisschen negativ konnotiert. Aber ich finde, ich würde das auch in diesem Fall eigentlich so ein bisschen unterschreiben.
Mhm. Dir hat er ja generell gefallen, oder?
Mir hat er generell gefallen, aber ich fand ihn auch anstrengend. Also er ist wirklich anstrengend. Das ist jetzt kein, oh mein Gott, Robert Pattinson, Jennifer Lawrence, meine Lieblingsschauspielerin. Let's go. Mhm. Macht das nicht, wenn er nur deshalb da reingehen würde, weil es ist halt wirklich so ein sehr anstrengender Film. Und ich finde das Thema auch sehr spannend. Wirklich postnatale Depressionen, das ist wirklich ein Rabbit Hole, in das man sich reinstürzen kann. Und auch wirklich wahnsinnig wichtig, das zu beleuchten. Und da habe ich mir gedacht, ich hätte es mir gewünscht, wenn man dieses Thema in einem Drama beleuchtet, das zugänglicher ist. Das halt vielleicht dann auch nochmal mehr Aufmerksamkeit dadurch bekommen würde. Natürlich absolut kann man das machen, jetzt hier in Dima Love, aber ich glaube, ich hätte es mir einfach gewünscht. Ich war da die ganze Zeit so, oh, ich finde das Thema so interessant und finde es dann irgendwie so schade, dass dieser Film so unzugänglich ist. Aber ja, das Schauspiel ist fantastisch.
Definitiv. Ich würde mich anschließen, dass ich mir gewünscht hätte, dass der Film zugänglicher ist. Vor allem, weil das so eine Ausnahmesituation ist von den beiden. Also Jackson, Robert Pattinsons Figur, ist so der übelste Redneck und es ist so ein krasses, ja, so Landsituation, wo die beiden sich vorfinden. Also so, sie sind sehr abgeschnitten von der Außenwelt. Und sie ist auch eine Figur, die auch, würde ich behaupten, sehr vielleicht auch, wie nennt man das nochmal, sie hat so eine Prädisposition auch vielleicht für so mentale Probleme. Und ich finde, dass dieser Plot es uns sehr schwer gemacht hat, damit komplett zu relaten und es sehr leicht gemacht hat, sich davon so abzugrenzen. Und gerade bei so einem Thema ist es ja wichtig, dass man da irgendwie so eine Ebene reinbringt, die verallgemeinert werden kann, weil es einfach um patriarchale Strukturen geht. Und ich finde, man hat beim Schauen sich so, konnte sich ganz gut so denken, ja, das würde mir niemals passieren, weil ich lebe ja nicht im Süden von Amerika und ich habe ja Freunde und vielleicht so eine soziale Struktur um mich herum. Das war mein einer Kritikpunkt. Und ich fand, dass generell viele Elemente sich teilweise plump angefühlt haben und nicht besonders nuanciert. Und gleichzeitig fand ich es auch schade, dass es so fast keine weiblichen Figuren im Film gab, die Unterstützerinnen waren von Grace. Sie hatte so eine krasse Anti-Haltung, weil sie ist so eine sehr sarkastische Figur. Aber das führte dazu, dass fast alle anderen Frauenfiguren so sehr so antithetisch waren. Also sie waren so immer sehr näselnd und haben immer ihr das Leben eher schwer gemacht anstatt leichter, außer die Mutter von Jackson. Ja, deswegen, das hat mich so teilweise gestört, einfach aus so einer Interpretationsebene, mein Gott. Trotzdem, schauspieltechnisch ist der Film großartig und würde ihn trotzdem empfehlen, weil das Thema so interessant ist.
Ja, und die Bilder sind der Wahnsinn.
Ja.
Also, ja, go for it, guys, wenn ihr Bock auf Daimler Love habt. Jetzt kommt ein Thema, auf das ich mich sehr freue.
Das ist so ein Rollercoaster, dieser Podcast. Wir sind so Zoomania 2 oder ich sag die ganze Zeit Zoomania oder Zootopia.
Ich glaube, im Deutschen ist es Zoomania und im Englischen ist es Zootopia.
Okay, Zootopia im Deutschen.
Nee, nee.
Ach so, andersrum.
Andersrum.
Okay, Zoomania 2, Daimler Love, postnatale Depression und dann jetzt?
Maxon Hall Staffel 2. Ja, das ist etwas, womit ich mich gar nicht auskenne.
Sehr froh.
Und du kennst dich dafür umso mehr aus. Es ist ja eine deutsche Serie mit Damian Hardung in der Hauptrolle, der so ein ganz, ganz großer Shootingstar ist aus Deutschland. Was ich irgendwie so interessant finde, ist, dass diese Serie so ein internationales Phänomen ist. Klär uns auf, warum ist es so?
Ich frage mich das auch. Ich glaube, 40% davon sind die Muskeln von Damian Hardung. Nein, Spaß. Ich will jetzt auch nicht der Fanbase unterstellen, dass man nur Damian Hardung objektifiziert. Aber die Serie tut das, weil auch in der zweiten Staffel gibt es kaum eine Szene, in der er nicht oberkörperfrei ist. Es ist unfassbar. Also er schafft es in jeglicher Art und Weise, egal ob es so eine Sommerparty ist oder so ein Shakespeare-Stück, was sie in der Schule, glaube ich, teilweise nachspielen. Und dann kommt er da einfach oberkörperfrei hin oder hat dann so ein Jackett noch drüber. Aber man sieht so seine Abs. Okay. Und ich finde es ein bisschen gewollt. Generell ist diese Serie sehr gewollt. Es gibt da ja auch sehr, sehr viel Content mittlerweile drüber. Und die meisten Leute, die diese Serie gucken, finden sie nicht gut. Das ist was Maxon Hall mit Der Sommer, als ich schön wurde, gemeinsam hat, die ja dieses Jahr auch sehr populär war im Sommer.
Beides auch von Prime, ne?
Genau, beides von Prime. Es gibt in der jetzigen Staffel 6 Folgen und es geht ja um so eine Art Klassenkonflikt, wenn man das so nennen kann. Ruby ist die Hauptfigur und sie ist eine sehr, sehr ambitionierte und intelligente Schülerin an so einem College ist es nicht, es ist so eine Elite-Schule, um sich dann bei Oxford zu bewerben. Das ist so ihr großer Traum und sie hat auch ein Stipendium für diese Schule und sie verliebt sich dann eben in diesen arroganten Typ, James Beaufort, der natürlich sehr reich ist. Die ultimative Titanic-Dynamik, nur andersrum. Und er ist natürlich sehr unglücklich, weil seine Eltern zwar reich sind, aber Arschlöcher und ihre Familie ist arm, aber hält zusammen. Cool. Genau. Es gibt so eine ganz schlimme Szene. Ich habe jetzt gestern noch das Staffelfinale geguckt, wo so die Familie, die Mutter hat gerade den Job verloren und dann fängt die Familie so an, Don't Worry, Be Happy zu singen.
Nein. Doch. Nein.
So am Küchentisch.
Oh mein Gott, wir kratzen an Existenzminimum und alle so, ey, ganz ehrlich.
Und ich fand, es war so plakativ und so cringe irgendwie. Also die ganze Serie, diese Staffel, das ist wirklich unfassbar. Die Dialoge sind so peinlich teilweise. Und ich fand es schon schwierig zu gucken. Vor allem, weil dieses, also wirklich 80% dieser Serie sind nur Montagen. Mhm. Der visuelle Look, es tut mir jetzt leid für alle, die Maxton Hall mögen, aber ich persönlich finde, der visuelle Look ist grausam. Also es sieht teilweise aus wie so eine Restaurante-Werbung, weil die beiden einfach dann so über so komische römische Szenen tanzen und dann so steckt sich so ein Finger in den Mund, weil sie gerade wie so eine Torte abgeleckt hat und dann kommt so Damian Hardung und küsst sie so in den Nacken und es ist ganz, ganz unangenehm kitschig. Mhm. Und es ist auch für eine jüngere Zielgruppe, aber ich habe mich teilweise schon gefragt, also nee, ich würde behaupten, da ist definitiv mehr drin, selbst wenn es für eine jüngere Zielgruppe ist. Mhm. Am Anfang dachte ich noch, dass die Staffel jetzt mehr versucht, auch sie zu erforschen und auch die Figur Ruby auszubauen. Das ist nicht so passiert. Ich hatte Hoffnung, dann habe ich sie schnell wieder verloren. Ja, was kann ich Positives sagen? Das Schauspiel ist ganz gut. Ja. Damien Hardung und Harriet Herbig-Matten, die beiden Hauptdarsteller, machen ihre Sache gut.
Aber heißt sie wirklich Harriet Herbig-Matten? Oder ist sie Deutsche oder ist sie?
Sie ist Deutsche, also sie. Ja, okay, das wisst ihr ja auch alles auf Deutsch gefilmt, obwohl es in England spielt. Das ist auch nochmal sowas. Weil man kauft das dieser Kulisse auch nicht ab, dass das in England ist, weil ich weiß nicht, das ist irgendein Schloss in keine Ahnung wo Deutschland. Also sieht auch alles sehr deutsch aus.
Aber sie verkaufen es halt für international.
Sie verkaufen es, ja, ich habe das auch einmal aus Versehen mal auf Englisch gehabt. Mhm. Und es war noch schlimmer, weil die ganzen Voice Actors, die Emotionen, die im Schauspiel schon drinstecken, das muss man dem Cast lassen, gar nicht übertragen. Und das ist wirklich, also das ist gar nicht anschaubar, finde ich, auf Englisch. Aber ja, die Figuren sind halt auch so überzeichnet, weil der Vater von James, rate mal, wie er mit Vornamen heißt.
Oh mein Gott.
Er hat so den Nummer 1 typischen Rich-Guy-Namen.
Eugene.
Guter Tipp. Ja. Nee, Mortimer.
Mortimer.
Mortimer Beaufort.
Mortimer.
Mortimer Beaufort ist natürlich,
oh mein Gott,
übelst der Supervillain. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so wenig so Nuancen hat in so seiner Figur. Es erinnert mich stellenweise auch an Riverdale, weil er hat jetzt auch in der letzten Folge, das war schon alles sehr dramatisch, und da hat er so diesen Moment, wo er so seine eigenen Kinder so anguckt, als hätte er gerade so die Atombombe gezündet. Also das ist wirklich so.
Hat er so eine evil laugh auch, ne?
Nee, das also nicht. Aber er hat so einen evil smirk.
Ah,
das
ganze okay.
Und es ist scheiße, muss ich sagen. Aber okay. Ich war teilweise unterhalten.
Okay, also ich muss halt sagen, es verwirrt mich generell, dass es so eine deutsche Serie ist und da auch so ganz, ganz, also eigentlich auch nur Deutsche dran beteiligt sind und das ist halt dann so sehr international ist. Aber die wichtige Frage ist, The Summer I Turned Pretty oder Maxton Hall, wenn du dich entscheiden müsstest.
Damit mache ich mir jetzt nur Feinde. Ich hatte mit The Summer I Turned Pretty schon eine bessere Zeit. Mhm. Weil The Summer I Turned Pretty hat mehr Substanz, selbst wenn es auf einer Ebene, auf einer ähnlichen Ebene unterwegs ist wie Maxton Hall. Ich würde argumentieren, dass The Summer I Turned Pretty schlechtere Schauspieler angestellt hat als Maxton Hall. Aber so The Summer I Turned Pretty zentriert sich halt nicht nur auf eine Liebesbeziehung und Maxton Hall macht das komplett. Also da geht es wirklich nur um so wer mit wem und ja, Intrigen und Drama. Aber ich finde, The Summer I Turned Pretty hat wenigstens in der letzten Staffel jetzt versucht, Belly mehr zu geben und auch so eine Figurenentwicklung zu geben, dass sie sich emanzipiert. Nur um dann wieder am Ende doch zu sagen, ach nee, war doch ganz schön mit den Boys. Aber ja, deswegen Summer I Turned Pretty.
Okay, das heißt, für mich. Du musst die Holy Trinity eigentlich nur hier die Walton.
Die Walter Boys.
Die Walton, Walter Boys.
Ich glaube, Walter Boys.
Ich glaube, die Walter Boys muss jetzt noch gucken.
Muss ich. Ich habe das Gefühl, ich werde die auch allein gelassen damit auf dem Kanal.
Du,
wann guckst du die ganzen Serien mal, Lenny?
Du, also ich glaube, The Summer I Turned Pretty werde ich machen. Wenn der Film rauskommt, werde ich mir vorher nochmal schön alle Staffeln reinfahren. Und Maxton Hall, sage ich, wie es ist, spricht mich leider wirklich gar nicht an.
Verstehe ich. Es ist aber auch lustig. Also mein Freund kam auch kurz rein in einer Folge und der hatte eine gute Zeit. Wir haben beide sehr viel über die Dialoge gelacht. Ach.
Ja, ich finde es auch eigentlich toll, aber ich glaube, ich habe dann ja so, weil ich Serien ja so sehr selektiv gucke, fällt es mir dann schwer, eine schlechte Serie so zu gucken.
Das verstehe ich.
Wobei ich sehr viele schlechte Filme gucke. Also ja, es ist...
Es ist mehr Commitment, 6 Folgen, die sind aber nicht so lang. Also falls ihr einen guten Abend mit Freunden haben wollt,
okay,
sonst kann ich Max und Hall nicht empfehlen.
Okay, gut, ich verstehe. Machen wir aber jetzt mal einen qualitativen Sprung wirklich... 500 Kilometer weit.
Mhm. Wir fahren mit dem Zug.
Wir
sind aus dem Boot raus.
Genau, und wir träumen. Das ist nämlich ein Film, der auf Netflix erschienen ist, der auch ins Kino gekommen ist für eine kurze Zeit. Es geht um den Film Train Dreams und der ist von Clyde Bentley und der hat unter anderem an Sing Sing mitgearbeitet. Er hat das Drehbuch dafür geschrieben. Auch ein sehr, sehr toller, emotionaler Film. Und sehr toll und emotional ist auch Train Dreams. Und es ist so sehr schwer, den Film zu beschreiben. Es geht im Prinzip um einen Holzfäller Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Und es geht darum, sein Leben zu zeigen, wie er Bäume fällt, um praktisch Platz zu machen für die Schienen, für den Zug, damit das Schienennetz ausgebaut werden kann und wie er so sein Leben lebt, wie er sich eine eigene Hütte aufbaut, wie er mit seiner Frau ein Kind kriegt. Und dann kommt es natürlich irgendwann zu einem großen Schicksalsschlag und das Ganze wird so gezeigt. Also gibt wirklich auch mehrere Sprünge in der Zeit und es ist wirklich so, es ist so schwer zu beschreiben, aber es ist einfach so ein sehr wohltuender Film, weil er philosophiert über das Leben, über die Natur, über alles Mögliche. Und es ist einfach ein wirklich sehr, sehr schöner Film. Und
toll.
Ich würde ihn so von dem Gefühl her, auch wenn es so zwei sehr unterschiedliche Filme sind, würde ich ihn mit Perfect Days beschreiben.
Also das meintest du schon zu mir. Und deswegen wollte ich dich auch nochmal fragen, was sind so die Gemeinsamkeiten? Also klar, auffällig dann vielleicht so diese Leben, die dann einfach abgebildet werden und dann die kleinen Momente, die man so cherishen soll.
Total. Also es gibt halt auch so sehr viele tolle Figuren. Also es gibt wirklich sehr viele Elemente, die aufgegriffen werden. Also auch das Thema so der Vergänglichkeit. Der Hauptdarsteller ist übrigens Joel Edgerton und der wird auch gerade so sehr hoch gehandelt für die Oscars. Und ich freue mich einfach, der hat ja hier Owen Lars in Star Wars gespielt und ich freue mich einfach, dass er jetzt endlich mal die Chance hat zu glänzen. Und ja, er macht das so wirklich sehr, sehr toll. Er fängt halt so sehr jung an als Holzfäller und dann arbeitet er dann so auch mit Älteren zusammen und irgendwann ist er plötzlich der Älteste von all diesen Holzfällern. Es sind nur noch junge Leute dabei und er wird sich auch so seiner Vergänglichkeit bewusst und es geht auch darum, dass man sich so bewusst wird, oh, wir zerstören auch gerade so eigentlich Natur und es geht wirklich so sehr viel um das Leben in den USA zu der damaligen Zeit, um technischen Fortschritt. Es ist wirklich sehr schwer, diesen Film so zu beschreiben, aber er hat mir wirklich so sehr viel gegeben. Er sieht wahnsinnig gut aus. Es ist wirklich so eine Bildgewalt.
Wow. Aber du beschreibst es richtig gut. Ich habe richtig Bock bekommen. Ich finde, das klingt sehr stark und auch faszinierend, was man aus einem Thema wie Holzfällen rausholen kann.
Voll. Also es ist echt toll. Also Felicity Jones spielt auch so seine Frau. Und also wirklich dieser gesamte Cast ist toll. William H. Macy spielt auch noch mit, der spielt so einen älteren Holzfäller, so einen sehr weisen Mann, der irgendwie dann immer so mit Rat und Tat bei den ganzen Fellarbeiten dabei ist. Und ja, er ist auch so sehr nüchtern manchmal erzählt, dann wieder so sehr emotional. Es gibt durchgehend, ich weiß, das ist für dich eigentlich immer so ein Kriterium, dass du es nicht magst, es gibt durchgehend so einen Erzähler. Ich finde, hier ergibt es aber so Sinn. Ich glaube, dass, wenn ich mich damit richtig befasst habe, das sind auch wirklich so Passagen aus der Novellenvorlage. Also ich glaube, das ist so sehr detailgetreu. Mich hat es auch ehrlich gesagt nicht gestört. Aber
okay. Ja, das kommt ja auch immer auf das Voice-Over an. Ich würde auch gar nicht sagen per se, dass ich das dann schlechter finde, sondern es führt dann meistens dazu, gerade bei so Streaming-Filmen, dass es so sehr viel uns dann die Deutung vorkaut. Und ich finde, wenn es dann so ein Prosa Anstrich hat, also wenn es dann wirklich aus der Vorlage kommt, aus der Buchvorlage, dann finde ich das auch einen netten Kunstgriff. Muss nicht immer schlecht sein.
Ja, das stimmt.
Ich freue mich voll auf den Film. Ich musste noch gucken. Du hast mir wirklich Lust gemacht.
Das freut mich. Und ich finde auch so dafür, dass der auch so einen künstlerischen Anspruch hat, so finde ich, dauert der auch gar nicht lang. Der ist so knapp über 100 Minuten und auf Netflix echt sehr schnell weggeguckt. Train Dreams, von mir eine klare Empfehlung und auch echt so einer für mich der Filme des Jahres. kommen wir zu einem Film, der für mich vielleicht der Film des Jahres geworden wäre, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, der uns dann aber, glaube ich, sehr enttäuscht hat.
Ja. Ja, das Scooter-Biopic. Wicked. Das war so ein Boomer-Gag. Das war so ein Boomer-Gag, tut mir leid. Wicked Teil 2 von John M. Chu. Und du bist ja der Nummer 1 Wicked-Fan und du hast den auch vor mir gesehen und dann habe ich schon ein leises Gemurmel aus deiner Richtung gehört. Der ist nicht so toll wie der erste. Ich fand den Film leider auch wesentlich schlechter als den ersten Teil. Ich hatte viele Ideen, wie es jetzt weitergehen könnte mit der Story, weil ich kenne das Musical tatsächlich nicht. Deswegen war bei mir auch komplett offen, in welche Richtung der Film geht. Ich wusste, es geht um die Vorgeschichte von The Wizard of Oz. Ich hatte gehofft, dass es aber mehr um diese Tierverfolgung geht, die ja im ersten Teil so einen großen Raum eingenommen hat vom Plot. Das war aber wirklich kaum vorhanden und sehr unterentwickelt. Meine Stimme geht die ganze Zeit weg. Alphaba hat mich verflucht.
Mit dem Sex-Cardigan.
Oh, ja. Ja, da rede ich gleich auch noch drüber. Ich fand, die Songs waren sehr eintönig. Die Handlung war sehr dünn. Es war teilweise sehr konstruiert, wie es dann auch zu den Ereignissen von der Zauberer von Oz kommt. Das ist aber von meiner Seite auch eine Kritik an dem Musical dann, weil ja gerade die Szene mit dem mit Elphabas Schwester und wie sie, ich weiß nicht, wir spoilern jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Ja, wie sie, also zu was sie wird, das fand ich sehr plump und auch extrem underwhelming, weil Elphabas Emotionen und wie sie dann, ja, warte, jetzt muss ich so drum herum reden, aber so ein bisschen, was mit ihr passiert, fand ich nicht sehr nachvollziehbar und da hätte man mehr Szenen reinschreiben müssen, weil es sind einfach extreme Sprünge, die Figuren machen, in der Figurenentwicklung und auch, ja, wie sie so handeln und was sie tun. Es ist jetzt sehr inhaltsleer, was ich gesagt habe, aber die den Film gesehen haben, die checken. Die checken. Und diese Sexszene. Oh mein Gott, es gibt eine Sexszene in diesem Film und Alphabas Sex-Cardigan hat da drin eine prominente Rolle. Die war nicht wirklich mehr als gewöhnungsbedürftig. Da bin ich fast aufgestanden, weil es mir so unangenehm war. Wie fandst du den Film?
Ich würde mich dem eigentlich anschließen. Also ich glaube, ich habe immer noch so eine ganz, ganz große Liebe für diese Welt und kann dem dann auch irgendwie immer noch so ein bisschen was abgewinnen. Aber es ist ja auch so, in der Musical-Szene ist auch der zweite Akt schon im Musical nicht so beliebt, weil die ganzen Banger halt einfach nicht da drin vorkommen. Und der auch wesentlich kürzer ist, der zweite Akt, als der erste Akt. Und dann haben die für mich auch diesen Film so sehr gestreckt. Und das merkt man auch. Also ich hatte wirklich sehr viele Momente, in denen ich mir gedacht habe, boah, jetzt können sie aber mal ein bisschen Zahn zulegen. Ja, ich war wirklich so sehr enttäuscht, weil ich Teil 1 wirklich, wirklich, wirklich fantastisch finde. Und es ist so für mich auch echt einer der besten Filme letztes Jahr gewesen. Und dann war ich einfach, glaube ich, wirklich enttäuscht, weil der endet auf so einer hohen Note mit, also wortwörtlich,
wortwörtlich
mit, ja. Defying Gravity. ich werd das nicht nachmachen, weil ich es jetzt nicht hinkriege.
Ja, das war ja auch nicht grandios von mir.
Cynthia? Is it you?
Are we holding space?
Ja, ich war, glaube ich, einfach wirklich so sehr enttäuscht. Ich finde es irgendwie gut, dass Glinda jetzt auch mal mehr ein bisschen Chance hatte zu glänzen, also Ariana Grande auch mal beweisen konnte, dass sie schauspielen kann. Wobei ich finde, dass ihr die Comedy-Elemente des ersten Teils so besser gestanden haben. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Schauspiel immer noch fantastisch, auch wenn ich so keine Chemie zwischen Elphaba und Fiero gespürt habe.
Ich auch gar nicht.
Also, es war so ganz, ganz seltsam und ja.
Ich hätte es besser gefunden, wenn sie das subtil gehalten hätten.
Ja.
Und ja.
Ich finde auch so diese zwei, sie haben ja so zwei neue Songs geschrieben, Girl in the Bubble und dann auch diesen einen Song mit den Tieren. Ich finde ja also wirklich so keinen Song, außer halt For Good am Ende, den ich mir jetzt auch nochmal wirklich anhören wollen würde.
Ich auch. Also ich fand diesen einen Song, wo es dann auch um die Tiere ging. Ich bin auch die ganze Zeit so eine Tierverfechterin hier, aber ich glaube, ich habe auch falsch verstanden, worum es in Wicked geht, weil ich dachte beim ersten Teil, es ist jetzt eine Geschichte, wie Elphaba realisiert, dass diese Tiere verfolgt werden und wir sehen dann im zweiten Teil, wie sie versucht, den Wizard irgendwie zu stürzen und diese Nachricht unter die Leute zu bringen. Und ich verstehe schon, dass dadurch, dass sie ja immer noch böse ist in The Wizard of Oz, dass man da dann auch nicht so ganz viel umschmeißen kann. Aber dann merkt man einfach, dass der Film darin so beschränkt war und dass die Story eigentlich hätte sich ganz anders entwickeln müssen, meiner Meinung nach. Genau, und ich finde nämlich, dass dieser Song von den Tieren von Elphaba ganz cool war, aber das war auch das Einzige bei mir, wo ich kurz aufgehorcht habe und war, geil. Der klingt ganz cool.
Ja, aber genau das, darum geht es ja eigentlich auch im Buch halt wirklich so, dass es das Elphaba halt wirklich so das Regime des Zauberers stürzen möchte. Und es gibt, also das Buch ist wirklich deutlich politischer als das Musical. Aber ja, eigentlich ist es ja auch immer noch so diese Kernaussage, dass es darum geht, den Zauberer zu stürzen. Aber es ist halt 5000 Mal verpackt und dann nur am Rand irgendwie erwähnt. Und ja, ich war wirklich so leider ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber ich habe trotzdem geweint. Das ist
ja, dito. Nee, ich habe nicht geweint, aber ich war auch enttäuscht. Ich habe geweint vor Enttäuschung.
Ich verstehe. Ja, ja. Geweint vor Enttäuschung habe ich auch bei Keeper.
Hast du vor Enttäuschung geweint?
Ja.
Regie Osgood Perkins.
Das ist schon mal ein schlechtes Omen. Sag ich, wie es ist.
Ja, der hat ja auch diesen Affenfilm gemacht.
Ja, The Monkey halt auch Long Legs.
Und Long Legs,
ja. Von dem wir auch nicht begeistert waren.
Ne? Wir waren davon auch nicht begeistert. Und du hast The Keeper aber gesehen?
Ich habe Keeper gesehen.
Wie fandst du den?
Nicht gut. wir können es wirklich schnell machen. Ich finde, das ist so one-on-one stereotypischster Horrorfilm, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Es geht darum, eine Frau verbringt das Wochenende in der Waldhütte ihres neuen Freundes. Und dass das...
Jeder Horrorfilm ever.
Genau, und dass das in eine seltsame Richtung geht, wer hätte damit rechnen können? Also der Film ist wirklich, also ist exakt, was du dir vorstellst in diesem Film, was du dir vorstellst, was in diesem Film passiert in diesem Film. Also es ist halt wirklich so ein krasser Build-up so, dass der Film dir wirklich so aufbauen möchte, ist dieser Freund jetzt wirklich böse? Und du denkst dir von vornherein und von diesem Szenario denkst du dir schon direkt, ja, dieser Freund ist böse. Und der Film verbringt halt wirklich so anderthalb Stunden damit, dir so Spannung aufzubauen. Na, was ist denn jetzt dran? Ist er wirklich böse oder ist er nicht? Und dann hat er am Ende, er hat wirklich starke 15 Minuten am Ende, die wirklich inszenatorisch fantastisch sind. Und Stichwort Keller. Und das sieht fantastisch aus, war wirklich gruselig und da habe ich mir gedacht, wenn das dieser gesamte Film wäre, arschgeil.
Vielleicht eher ein Kurzfilm dann.
100% und ich denke mir da auch jedes Mal, Osgood Perkins, er braucht, glaube ich, mal einfach ein gutes Drehbuch und dann kann er mal einen guten Film machen, weil inszenatorisch fand ich auch Longlegs, sah er auch echt gut aus.
Ja, und es war auch spannend, so mit diesen Kamerawinkeln, die dann immer so im Hintergrund diese Leere eingefangen haben und ich mochte das auch, das hat in einem so ein ganz unangenehmes Gefühl erzeugt, was ja, worauf man aufbauen könnte mit einem guten Plot und einer guten Kreatur, die gruselig auch vom Make-up-Department umgesetzt wurde. Aber es war nicht der Fall.
Nee.
Es gibt bei Osgood Perkins, also ich habe tatsächlich den Affenfilm nicht gesehen, den fandst du aber, ich sage immer der Affenfilm, The Monkey, nicht gesehen, aber den fandst du ja auch nicht so stark. Nee, und ich finde, das schließt sich so daran an, dass irgendwie in seinen Filmen immer etwas fehlt.
Ja.
Irgendwie, damit es dann wirklich gute Filme sind.
Ja.
Immer so was Lächerliches mit reingeschrieben wurde. Ja, es klingt auch nicht so, also für mich klingt das jetzt nicht nach einem ultimativen Plot, wo ich so bin, boah, das habe ich ja noch nie gesehen.
Ja.
Das ist sehr basic.
Don't do it. Also wirklich, horrortechnisch gab es da dieses Jahr so viel mehr Besseres.
Das ist wahr. Das ist wahr. Horrortechnisch machen wir nicht weiter, sondern eher komödiantisch. Und zwar mit der Hochstapler. Ach. Rufmähen.
A.k.a. us.
Tatsächlich. So weit sind wir gekommen.
Ja.
Ich lebe auch im DM. Hab da mir ein kleines Fort gebaut. Das checken nur Leute, die den Film schon gesehen haben, weil es geht um einen mehrfachen Einbrecher von McDonald's-Filialen. Us. Der auf der Flucht ist und sich in einem Toys R Us versteckt. Das ist die Werbung des Jahres von Toys R Us und McDonald's.
Das stimmt, aber ist Toys R Us nicht, wobei ich glaube, in den USA existieren die noch, aber ich glaube in Deutschland nicht mehr, ne?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur noch, dass auf der Autobahn, auf der A4 Richtung Köln, war so ein richtig geiler Toys R Us und da war ich früher immer und ich hatte da die beste Zeit meines Lebens.
Ach, ich finde, Toys R Us ist halt aber auch einfach ein fantastischer Laden gewesen. Ich sag's, wie es ist. Und ich glaube, davon lebt auch dieser Film wirklich so, dass, also es geht ja darum, dass er dann da halt wirklich so heimlich in diesem Toys R Us lebt. Und so diese Vibes sind wirklich das Tollste an diesem Film, finde ich so.
Komplett. Channing Tatum spielt ja diesen Hochstapler Und ich finde, dass der Film sehr so charmant ist. Ich finde, das ist voll das gute Wort dafür, weil Channing Tatum macht das gut. Man merkt, dass dieser Typ einfach krasses Charisma hat. Man rootet automatisch für ihn. Und dass er ja das kleine Gimmick an dieser Geschichte ist, dass er so ein netter Einbrecher war. Also, dass er in den McDonald's-Filialen auch immer Leuten so Jacken gegeben hat, als er sie in so Tiefkühlräume eingesperrt hat. Und ich finde, diese Verfilmung war so lustig und sweet, aber basiert eben auch auf wahren Begebenheiten. Und das finde ich immer schade, wenn man dann im Outro noch versucht, da so echtes Material mit einzublenden, weil dann vermischt man ja so eine fiktive Geschichte mit einer realen und dann kommt man automatisch in so eine Sackgasse, finde ich, dass man sich dann fragt, ah, was war jetzt wahr, was ist vielleicht glorifizierend und so. Und ich finde, hätte der Film das weggelassen, dann hätte ich ihn noch ein Stück besser gefunden.
Ja. Ja, und ich fand auch irgendwie, ich glaube, was mich auch so ein bisschen noch gestört hat, ist, es gibt da noch so eine Romance in diesem Film mit Kirsten Dunst. Das ist eine Mitarbeiterin im Toys R Us und er verliebt sich in die und macht das dann so ganz heimlich, dass die sich dann da so daten. Und das fand ich dann auch so eine Nummer too much noch so da drin, weil ich glaube, ich hätte mir einfach gewünscht, dass es so wirklich so um seine Fluchtgeschichte ging. Auch wenn ich halt Kirsten Dunst und Channing Tatum da vom Schauspiel her echt toll fand, aber es war mir dann wirklich eine Nummer noch zu viel drin.
Stimme ich dir zu. Trotzdem sehr funny und wer ein bisschen Toys R Us Nostalgie spüren will, der
geht da rein.
Kann in diesen Film gehen.
Ja. Ansonsten kann man aktuell auch auf Prime sich gut unterhalten, köstlich amüsieren, würde ich sagen, mit dem Film Heather von Nia DaCosta, die ja auch Candyman gemacht hat und die jetzt nächstes Jahr das Sequel zu 28 Years Later machen wird, nämlich 28 Years Later Bone Temple. Und ja, Heather ist basiert auf einem alten Theaterstück und es wurde praktisch so ein bisschen gegenderswappt diesmal in dieser Inszenierung. Es geht um die Party der reichen Hedda Gabler und die eskaliert, als ihre Affäre plötzlich auf dieser Party erscheint.
Man kennt das typische Szenario, passiert mir jeden Samstag. Ich mache leider nie so coole Partys. Ich mochte das Setting an dem Film sehr. Und ich habe mir danach dann auch diese Theatervorlage so durchgelesen, den Wikipedia-Artikel davon. Und ich fand, dass es so eine gute Idee ist, sowas einfach mal zu gender-swappen, um ein neues Element mit reinzubringen, weil dieses Theaterstück auch schon häufig inszeniert wurde. Und ich finde, man kann bei modernen Adaptionen dann immer überlegen, was ist ein neues Element, was ist ein neuer Blickwinkel? Und ich finde, dass der Film das interessant gemacht hat und auch ein nettes Mystery-Element mit reingeschrieben hat. Einfach aufgrund der Intrigen. Und es gab viele Twists und Turns, wie normal bei so, ja, Whodunit-Filmen. Das ist ja so ein bisschen so ein Whodunit-Film. Tessa Thompson spielt ja die Hauptrolle. Ich hatte mit ihr ein bisschen meine Probleme und auch mit der Figur Hedda Gabler. Deswegen fand ich den Film, glaube ich, nicht so gut wie du. Vor allem Tessa Thompsons Schauspiel und ihr Akzent fand ich stellenweise aufgesetzt und auch die Dialoge hier und da ein bisschen klischeehaft. Und auch die Figur Hedda ist für mich zu sehr in so einem Klischee verwachsen von so einer femme fatale, die unberechenbar ist, mit jedem flirtet. Und ich hätte mir gewünscht, dass ihre Verletzlichkeit noch ein bisschen mehr durchkommt. Und dann hätte für mich das Ende auch mehr Sinn ergeben. Wie ging es dir mit dem Film?
Ja, ich sehe, was du meinst. Aber ich glaube, ich habe ihr einfach so die ganze Zeit so eine ganz krasse Unsicherheit so angesehen. Und da habe ich dann auch die Verletzlichkeit drin gesehen. Ich finde auch, man hätte es nochmal mehr herausarbeiten können. Aber ich glaube, für mich war das einfach wirklich so hauptsächlich ein ganz, ganz toller Funwatch, zu sehen, wie das Ganze so eskaliert. Ihre Affäre ist nämlich Nina Hoss. Und da auch mal wieder hier, ne? Unsere Frau in Hollywood.
Ja, Nina Hoss macht es so gut.
Ja,
die
wirklich.
War wirklich der Star des Films für mich.
Total. Und auch deren Dynamik fand ich ganz, ganz toll. Und wie halt wirklich, ich bin einfach so ein Sucker dafür, wenn wirklich so eine Partysituation hast und du weißt, okay, es wird eskalieren und das hat mich direkt schon an Bord. Und dann auch, dass das Ganze so wirklich dann noch so eine queere Note drin hat. Ganz ehrlich, ich fand's toll und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sieht vor allem auch sehr, sehr gut aus.
Ja, der Film sieht wirklich sehr gut aus.
Und ist ein kurzweiliges Ding. Ich kann aber auch vollkommen verstehen, dass man da irgendwie, dass da so Figuren von den Seiten und Entwicklung der Figuren so ein bisschen was auf der Strecke bleibt. Aber ich hatte wirklich sehr viel Spaß damit.
Schön.
Was reimt sich auf Paddington?
Paddington!
Der neue Film von Ari Aster, den ich nicht gesehen habe. Ich habe den wissentlich umschifft.
Umschifft
hast und habe ihn dir zugeworfen, ach, dass du ihn gucken kannst.
Ja, das ist sehr undankbar jetzt, weil der Film, also erstmal Star besetzt wieder, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Austin Butler, Emma Stone, die sind gefühlt momentan in allem drin, vor allem Emma Stone und Pedro Pascal. Es geht um Corona, ein sehr leidiges Thema. Im Mai 2020 entzündet eine Konfrontation zwischen einem Kleinstadt-Sheriff, also Joaquin Phoenix, und einem Bürgermeister, Pedro Pascal. Und ein Konflikt entzündet sich da und es geht um diese kleine Stadt Addington in New Mexico, wo dann so eine Rivalität zwischen den beiden ausgelöst wird. Und ich konnte mit dem Film nicht so viel anfangen. Ich fand, der war sehr verschachtelt und auch viel zu lang, schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Beau Is Afraid. Mhm. Für alle, die Beau Is Afraid nicht mochten, die werden Addington auch nicht mögen. Für mich war der Film auch nicht so nuanciert und hat auch es nicht geschafft für mich, die unterschiedlichen Lager genug zu kontextualisieren, gerade was Verschwörungsmythen anging. Und ich finde, da hat mir einfach so Komplexität gefehlt und auch so Prägnanz, also wirklich zu sagen, hey, die Szene cutten wir raus, das ist meine Botschaft. Am Ende blieb für mich nur so ein zentristisches Achselzucken. Ich war auch teilweise komplett verwirrt, was der Film mir sagen will, vor allem was die Figur von Emma Stone anging. Und ich finde, wenn man dem Film so wohlwollend gegenübergestellt ist, kann man sagen, hey, das ist alles nur, um so große Unternehmen zu kritisieren. Aber ich finde, der Film wirft dann auch andere Kämpfe so mit unter den Bus. Also für mich war es nix. Ich sehe aber auch, dass der Film sehr schlecht ankommt. Deswegen, ja, irgendwie hat Ari Aster da nicht so hat das nicht so treffend dargestellt und hat der Film eher aufgestoßen. Ja, ich freue mich immer, wenn er wieder Horrorfilme macht.
Ja, same. Okay, gut. Ja, also es ist gut, dass ich da den umschifft habe, weil ich habe deine Meinung da mitbekommen und auch im Internet sehe ich ja eigentlich wirklich nichts Gutes über diesen Film. Ich finde auch irgendwie so dieses Corona-Thema, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendein Lager sich darüber freut, dass das nochmal aufgewärmt wird.
Also, nee. Ich glaube, auch noch auf einer anderen Ebene war ich komplett deprimiert, auch als ich den Film angeguckt habe, weil ich mir dachte, oh, ich will gar nicht in diese Zeit zurückreisen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen zu früh, um jetzt so einen Film darüber zu machen. Man braucht, glaube ich, mehr kritischen Abstand. Das hätte dem Film gut getan.
Gut, wir haben jetzt sehr viel gerantet.
Ja, sehr viel gerantet, sorry.
Aber wir haben noch ein Projekt, was übergefallen ist im letzten Monat. Und das ist, glaube ich, wirklich ein absolutes Highlight. Also ich glaube, da können wir nicht anders drüber reden. Es ist die neue Serie von Vince Gilligan, dem Schöpfer von Breaking Bad und Better Call Saul, nämlich Pluribus. Mhm. Und das ist ein Brett von einer Serie, würde ich sagen, oder nicht?
Ja, voll. Also, oh mein Gott, Leute, Pluribus ist wirklich für mich die beste Serie des Jahres. Sie ist halt noch nicht zu Ende, deswegen weiß ich gar nicht, ob sie bei uns im Serienrückblick vorhanden ist. Also stand jetzt nein, weil sie einfach Ende des Jahres erst ihre letzte Folge ausstrahlt. Aber Vince Gilligan hat mal wieder gekocht.
Wirklich.
Boah, ich finde, die Serie ist inszenatorisch, dramaturgisch, von der Besetzung her 1A. Ich finde, dass dieses Sci-Fi-Element so mal anders inszeniert wird. Und es geht halt einfach darum, dass ja die Welt nach einem ja sehr skurrilen Zwischenfall sehr verändert ist und dass viele Leute sich anders verhalten. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern. Mhm. Und es geht um eine Fantasy-Smut-Autorin namens Carol, gespielt von Rhea Seehorn, die sowas von nicht bereit ist, als Retterin der Welt sich dahinzustellen und auch nicht nur einwandfrei sympathisch ist, sondern auch so viele Ecken und Kanten hat. Bisher sind 5 Folgen draus und ich bin jetzt gerade auf dem neuesten Stand und es wird immer besser.
Ich finde es
auch. Wie fandst du es?
Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich finde, Rhea Seehorn ist auch eine grandiose Schauspielerin. Und genau deshalb, weil ich halt Better Call Saul nicht gesehen habe, habe ich jetzt ein bisschen Bock, Better Call Saul zu gucken, weil ich sie so fantastisch hier drin finde, dass ich mir denke, okay, gut, komm, Better Call Saul muss ich mir jetzt eigentlich auch noch geben. Aber ich bin auch komplett begeistert. Also es ist wirklich so, es ist halt wirklich so schwer, diese Serie, glaube ich, auch zu verkaufen. Weil anfangs hieß es, glaube ich, auch mal so, irgendwie sind plötzlich alle glücklich, nur sie nicht. Das war auch schon mal so ein Verkaufstext von dieser Serie. Das stimmt aber auch überhaupt nicht. Ich würde es halt wirklich so damit beschreiben, so die gesamte Welt verhält sich ganz, ganz seltsam. Nur sie nicht und sie muss irgendwie damit klarkommen. Ich glaube, das ist so das das, wie man es beschreiben könnte. Aber es ist wirklich so, es ist ein einzigartiges Erlebnis und ich finde, es ist toll, auch nochmal so eine tolle, einzigartige Serie zu sehen mit so einer Geschichte, die man wirklich in keinster Form irgendwann mal gesehen hat.
Was ich auch richtig angenehm finde, ist, dass die Serie so slow pace ist, was man selten heutzutage noch sieht, dass sie sich Zeit lässt mit den Szenen, dass es auch mal so experimentellere Herangehensweisen gibt, irgendwas auf so eine Szene aufzubauen, auch visuell wie den Raum zu nutzen. Und ich finde, Vince Gilligan macht das so in so einer Top-Tier-Art und Weise. Und ich weiß, das ist ein Klischee, weil alle darüber reden, ja, Vince Gilligan macht gute Serien, aber er macht auch einfach Feier-Serien,
Leute. Ich find's auch so krass. Also ich meine, Breaking Bad so ist zu Recht auch da, wo es ist, weil man muss halt einfach wirklich sagen, es ist so, der Mann, der weiß einfach, wie man inszeniert. Und er ist halt wirklich so King of TV.
Ja.
Und ich finde wirklich...
Wir verbeugen uns vor dir,
Vince. Ja, Vince, meine Güte.
Komm, um uns zu retten
auf
dem Serienmarkt.
Aber genau, was du auch so sagst, so dass dadurch, dass er sich so viel Zeit lässt, könnte man auch so sagen, ach, das ist ja vielleicht so sehr schwer zugänglich und langweilig, überhaupt nicht.
Gar
also
nicht.
Obwohl es sich so viel Zeit lässt, bist du von Sekunde eins an gehuckt und wirklich, die ist super spannend.
Ja, weil dieses Mystery-Element nicht direkt aufgelöst wird.
Ja.
Ich finde, das ist ja auch häufiger eine Kritik von uns, dass Serien immer schneller uns so sagen, was Sache ist, damit man bloß nicht so ein bisschen aushalten muss, dass gerade nicht alles geklärt ist. Und ich finde, diese Serie schafft das, dass du die ganze Zeit on the edge of your seat bist, weil du halt einfach nicht weißt, was es mit all dem auf sich hat. Und das ist doch das wahre Leben, Leute.
Exakt. Und deshalb guckt Pluribus bei Apple TV Plus. Jo, ich nutze diesen Moment einmal kurz, um was Eigenes zu sagen.
Eine Rede.
Eine Rede, nein. ich war bei einem sehr, sehr coolen Event. Ich war in London für das Musical Back to the Future. Und ich habe das Musical ja schon mal gesehen, durfte es aber jetzt nochmal gucken. Denn im März nächsten Jahres startet die deutsche Version vom Zurück in die Zukunft Musical. Und ich bin wahnsinnig hyped. Also,
du bist ja ein Riesenfan.
Ich bin riesiger Zurück in die Zukunft-Fan. Ich bin riesiger Fan vom Zurück in die Zukunft Musical. Und dass das jetzt nach Deutschland kommt, das hat mich sehr, sehr gefreut. Und deshalb durfte ich bei einem Presseevent dabei sein, wo der deutsche Cast vorgestellt wurde. Es ist nämlich so, dass in der deutschen Version Raphael Groß Marty McFly spielen wird und Jan Cassius spielt Doc Brown. Und das sind für alle Musical-Fans aus Deutschland, die schlackern jetzt mit den Ohren, weil das sind so wirklich zwei ganz große Namen. Raphael Groß spielt gerade in Und Julia mit, ein Musical, und ist da so ein ganz, ganz großer Star und geht jetzt praktisch fließend über von diesem Musical in Zurück in die Zukunft. Also hat gefühlt keine Pause. Und der Jan, der hat unter anderem Olaf gespielt in Die Eiskönigin und den König in Hamilton. Ja.
Oh, wie toll, ich liebe ja Hamilton.
Ja,
krass, in der deutschen Version.
Ja, in der deutschen Version.
Die habe ich leider noch nicht gesehen, aber krass, das ist ja wirklich Starbesetzung.
Ey, es ist eine Starbesetzung. Ich habe eine Sache, die ich kritisieren würde. Ich finde, Raphael ist ein bisschen zu groß für Marty McFly, aber ist okay. Nehmen wir trotzdem mit. Und es war halt einfach so sehr, sehr toll, mal bei so einem Event dabei zu sein. Und ich bin sehr, sehr hyped. Ich kann noch nichts zu der deutschen Version sagen. Es ist noch keine Übersetzung oder so draußen. Ich kann nur wirklich für die Originalversion eine Lanze brechen. Also ich finde, das Originalmusical ist fantastisch und wenn es eins zu eins so übersetzt wird und umgesetzt wird, dann ganz ehrlich, geht nach Hamburg, gönnt euch das. Es ist wirklich ein tolles Musical und wenn das in der Übersetzung auch ganz, ganz, ganz gut läuft, dann glaube ich, dass es auch sehr, sehr gut wird und ich traue den beiden das auch zu, dass sie das toll machen werden. Ich finde vor allem, der Jan passt so sehr gut zu Doc Brown und ich glaube, das wird einfach wird ein tolles Musical. Aber, jetzt kommt das große Aber, bei diesem Event war noch eine Legende da. Für mich.
Neben dir.
Stop. Du warst nämlich auch da.
Leider nicht.
Es war nämlich noch Bob Gale da. Das werden jetzt viele denken, wer ist das? Wer zur Hölle ist das? Das ist ein alter Mann. Und zwar der Co-Drehbuchautor von Zurück in die Zukunft. Und ich durfte ihn interviewen. Und es war sehr, sehr wholesome. Ich war sehr, sehr nervös, weil es war das erste Mal, dass ich, glaube ich, auf eine so absolute Filmgröße gestoßen bin und dann vor allem noch zu einer Filmreihe, die mir so, so viel bedeutet. Oh. Und er war einfach so richtig putzig. Er war wirklich so ein kalifornischer Grandpa, der dann da so saß und dann da so seine Geschichten erzählt hat. Und er war auch so richtig lieb zu mir. Ich war zu ihm so, hello Mr. Gale, I'm very nervous. Und er war dann so, ah, you can loosen your tie, weil ich hatte so eine Krawatte an. Und er war so, no need to be nervous. Ach,
wie schön. Und das freut mich voll für dich, weil ich finde, manchmal sagt man ja auch, never meet your heroes. Ja. Aber das war dann ja voll der schöne,
total.
Voll die schöne Begegnung.
Voll. Und ich habe auch ein paar tolle Informationen rausziehen können aus ihm. Unter anderem fand ich so sehr interessant, ihn mal zu fragen, wie oft er eigentlich noch so zurück in die Zukunft guckt. So, ob er so komplett satt ist, das zu gucken. Oder ob er irgendwie immer noch Spaß dran hat. Und er hat mir so verraten, er hat innerhalb der letzten 3 Monate, wo wir dieses Interview geführt haben, hat er Zurück in die Zukunft 30 Mal gesehen.
Krass.
Und er hat halt...
Aber wie? Also
ja.
Einfach mit einem Anlass oder einfach nur, weil er Bock drauf hatte?
Er hat gesagt, er ist so ein Quality-Fanatiker. Das heißt, er guckt sich jedes Mal, wenn das irgendwie ein neues Kino oder so kommt und eine neue Fassung von Zurück in die Zukunft gibt, guckt er sich das höchstpersönlich an, um die Qualität zu überprüfen. Wow. Weil er hat mir so eine Geschichte erzählt, als damals Zurück in die Zukunft 2 rausgekommen ist, hat er sich so 10 VHS-Kassetten mit nach Hause genommen, hat die alle wirklich durchgeguckt, auch VHS wirklich komplett durchgeguckt und hat gesagt, 6 von denen haben an einer Stelle so eine Unschärfe, gib das bitte zurück, überarbeitet das nochmal neu und bringt es dann neu raus. Also er ist halt wirklich so ein...
Wow,
und ich das so
übelst der Macher.
Voll, aber ich finde es auch so krass, dass er auch immer noch... Er hat nämlich auch so gesagt, in irgendeinem Land ist als Zurück in die Zukunft, ich weiß nicht, welcher von den dreien auf Netflix erschienen ist, gab es auch an einer Stelle irgendwie so ein unscharfes Bild und dann hat er sich dann auch mit Netflix selber auseinandergesetzt und gesagt, ey Leute... überarbeitet das mal bitte und gibt eine gute Fassung irgendwie auf Netflix. Das finde ich irgendwie so süß, dass er immer noch so voll damit zu tun hat. Und er hat selber gesagt, so ja, dass Robert Zemeckis, also der Regisseur von Zurück in die Zukunft, dass der damit gar nicht mehr so viel zu tun haben möchte und dann auch sagt, okay, Bob, mach du das. Und deshalb macht Bob das jetzt. Und ich finde das irgendwie so süß. Und er hat dann auch so erzählt, wie dieses Musical eigentlich entstanden ist, dass die Frau von Robert Zemeckis die Idee hatte und gesagt hat, Leute, warum macht er nicht mal ein Musical daraus? So während Corona ist die Idee gekommen und dann haben die einfach dann das Musical daraus gemacht. Und
man merkt voll, dass er noch so brennt dafür und dass er auch so ein Herz hat dann für diese Filmreihe und I don't know, er kämpft ja richtig dafür, dass es dann immer noch gut rezipiert wird oder dass es immer noch ein Qualitätsprodukt ist. Also das ist schon sehr sympathisch.
Finde ich auch. Und er ist wirklich, er ist richtig herzlich. Ich habe auch ein Bild mit ihm gemacht, das können wir hier einblenden und er hat auch so eine Marty McFly-Pose gemacht und dann habe ich mir auch noch eine Blu-ray unterschreiben lassen und er hat Lemmy geschrieben, statt Lenny.
Ja, ich sehe ihn auf deinem Schreibtisch.
Ja, er hat nicht gut, ich glaube, er konnte nicht mehr so gut hören.
Ey, alles gut, du heißt jetzt ab sofort, ich würde mich umbenennen.
Ganz ehrlich, habe ich mir auch gedacht. Ja. Habe ich auch gedacht, so Bob, finde ich gut. Und was auch noch ganz, ganz interessant war, ich habe ihn gefragt, wie so die Zukunft von Zurück in die Zukunft noch aussieht, lol. weil es gibt hier so ganz, ganz viele Comics, es gibt noch Videospiele. Sie haben ja immer gesagt, so einen vierten Film würde es nicht geben, aber die erweitern das Universum, also beziehungsweise haben das Universum mit Comics und Videospielen erweitert. Und ich habe ihn gefragt, würde es da noch was zu geben? Gibt es konkrete Pläne? Und er hat gesagt, es war noch längst nicht alles. Fans können sich freuen, es wird noch einiges an so erweitertem Zusatz für Zurück in die Zukunft kommen.
Aber dann nicht sozusagen audiovisuell.
Nicht
audiovisuell. Sondern nur in Form von Comics.
Genau, entweder Comics, wobei audiovisuell kann auch sein, dass es irgendwie vielleicht nochmal irgendwie so eine Spin-off-Serie oder sowas gibt. Also er wollte mir nicht zu viel verraten. Aber in irgendeiner Form, ob es jetzt nochmal ein Videospiel ist, ob es Comics sind oder Bücher, das wird noch weitergeführt. Ich glaube, er hatte auch sehr viel Bock drauf, weil er arbeitet auch selber immer so an allem, was noch so dazu rauskommt. Ja, er hat ja auch mit an dem Drehbuch für das Musical gearbeitet und ist
beeindruckend. Voll krass, dass du dass du ihn treffen konntest und auch so nah an der Quelle warst. Ja. Ich finde, das hat man ja richtig selten, dass man dann jemandem, der da in dem Moment, wo da ein Epos entstanden ist, so viel mitgemischt hat.
100%. Ja, ich fand's auch toll. So, deswegen, ich bin auch hyped jetzt einfach auf März, wenn das Musical nach Hamburg kommt und
du wirst drin sein.
Tickets sind schon gebucht, also mach das auch mal. Es ist wirklich, wie gesagt, weil ich finde so nach London halt extra für ein Musical zu fliegen oder fahren, ist halt auch immer so sehr kostenintensiv. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, das innerhalb von Deutschland machen zu können, dann ist es auf jeden Fall eine gute Alternative. Deswegen
würdest du denn sagen, dass es sich auch lohnt für Leute, die nicht so in Zurück in die Zukunft drin sind, beziehungsweise so keine Fans sind von Zurück in die Zukunft?
Auf jeden Fall. Also ich fand es so sehr interessant. Ich war damals mit meiner Freundin in Zurück in die Zukunft, dem Musical, und sie hat Zurück in die Zukunft nie gesehen und ist totaler Fan geworden durch das Musical. Also deswegen, also ich glaube, es kann funktionieren auf jeden Fall. Okay. Also ich glaube aber, dass es für die Fans auf jeden Fall
sich mehr lohnt.
Nochmal ein bisschen geiler ist. So. Ja. Und vor allem auch so auf der technischen Seite ist diese Musical on fire. Und ich glaube, das werden die auch im Deutschen so umsetzen. Deswegen, ja, do it.
Okay.
Dann von mir hier gerade mein kleiner Zurück in die Zukunft-Blog, mein Vlog, den ich für euch gemacht habe. Ja.
Vielen Dank.
Kommen wir aber mal
zu den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Lemmy.
schön.
Dein Film kommt raus diese Woche. Der hat uns alle sentimental gemacht.
Ja.
Und dich besonders, weil das ist ein Regisseur, den du sehr magst, und zwar Joachim Trier. Der hat ja schon Der schlimmste Mensch der Welt gemacht. Und der setzt jetzt nach mit einem auch starbesetzten Sentimental Value. Renate Reinzwe, die Hauptfigur aus, Hauptdarstellerin, ist wieder am Start von Der schlimmste Mensch der Welt. Unter anderem dazu kommen Elle Fanning, Inga Ibsdotter, Lileas.
Oh, ich glaube, das war aber bestimmt gut.
Danke.
Falls ihr Norwegisch könnt, schreibt mal in die Kommentare.
Tut mir leid. Und Stellan Skarsgård.
Geil.
Stellan ist einfach nur geil. Und genau, wir haben den ja gesehen schon damals auf dem London Film Festival. Mhm. Und es geht um einen erfolgreichen Regisseur. Stellan Skarsgård spielt diesen, der einen Film seiner Tochter widmet und möchte, dass sie die Hauptrolle spielt. Sie lehnt es dann aber ab, weil sie Probleme hat mit ihrem Vater und nicht das beste Verhältnis haben. Daraufhin besetzt er dann die Rolle mit einem erfolgreichen Hollywood-Star, Elle Fanning. Und dann entfachen die neu diese familiären Konflikte und auch die Traumata aus der Kindheit. Und es klingt auch, wenn man das liest, finde ich das so schlimm, weil das ist so die schlimmste Vorstellung, dass so dein Vater dann sagt, du hast keinen Bock, dann ersetze ich dich einfach.
Ja.
Wie fandest du den Film?
Ich glaube, ich habe ja auch in einem Podcast vom BFI auch schon darüber geredet. Ich finde den Film richtig, richtig toll. Es ist so, finde ich, so ein wirklich bittersüßes, melancholisches Meisterwerk, das Joachim Trier hier nochmal gezaubert hat. Vor allem ist es wieder so ähnlich wie Der schlimmste Mensch der Welt, finde ich, steckt hier auch wieder so sehr viel drin. Und ich glaube, wirklich sehr viele aus dem Publikum werden sich da so einzelne Sachen rausnehmen können. Also ich glaube, der ist halt wirklich so für alle etwas. Also es gibt in dem Film wirklich diese familiären Konflikte. Es gibt Probleme mit dem Vater, es gibt Geschwisterdynamik, es gibt Depressionen. Für jeden ist was dabei. nein.
Ein buntes Paket an Problemen.
Und ich glaube, das ist halt so irgendwie so das Tolle daran. Ich habe mich in sehr vielen Elementen auch in diesem Film so wiedergesehen. Gerade was auch so das Thema Nostalgie angeht, das ist ja auch so sehr zentral drin. Es geht halt sehr viel um dieses Haus, wo die alle aufgewachsen sind, was wirklich auch ein wahnsinnig schönes Haus ist, muss man auch mal sagen. Und in diesem Haus soll dann auch der Film gedreht werden. Und dieses Haus wird dann auch so über die Jahre gezeigt, wie es sich verändert hat, wie heimelig einfach so dieses Haus ist. Und ich musste da halt dann auch irgendwie so an das Haus von meinen Großeltern denken. Und es ist so irgendwie so sehr schön. Also ich glaube wirklich, dass man sich hier sehr viel so Eigenes rausnehmen kann und schauspieltechnisch Renate Reinzwe, aber vor allem die Inga Ibsdotter Lilias, also ihre Schwester, macht das so hervorragend.
Ja.
So, jetzt war mein Monolog wieder vorbei.
Nein, oh mein Gott, das war gar kein großer Monolog. Ich kann dir da voll zustimmen. Das ist richtig gut zusammengefasst. Ich finde auch, dass der Film einfach richtig hittet, da wo er hitten muss. Schlimme Jugendsprache, aber was ich damit meine, ist, dass der Film einfach auf einer emotionalen Ebene sehr packend ist, dass das Schauspiel großartig ist, es fügt sich alles zusammen, dass Joachim Trier immer wieder Szenen kreiert, die so bewegend sind und auch so real am echten Leben, dass man da gar nicht anders kann, als über seine eigene Familie nachzudenken und auch über seine eigene Beziehung mit den Eltern. Und ja, man weint wie ein Schlosshund, das war bei mir auch so. Und ist ein ganz, ganz toller Film. Deswegen
Macht das. Und schaut den mit eurem Vater.
Ja.
Und vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das förderlich ist. Weil es gibt auch, ich finde auch so wirklich, ich habe immer so das Gefühl, so dieser Mann kann wirklich Väter richtig gut schreiben. Es gibt ja auch halt wirklich so einen Dialog, wo Stellan Skarsgårds Figur dann so zu seiner Tochter, also Renate Reinswe, sagt, jetzt weiß er das Beste, was mir je passiert ist. Und dann fragt sie so, stimmt das? Weil du warum warst du dann nie da? Und er ist dann so, so praktisch so, dass er das so weglacht. So einfach so wirklich so, dass er das so gar nicht realisiert und wahrhaben möchte. Also wirklich so, Väter kann dieser Mann wirklich gut schreiben.
Voll. Ja, diese emotionale Abgeschottet. Ja. Wie nennt man das? Dass es emotional abgeschottet einfach ist. Das ist ja alles sehr komplex, aber ja, nehmt euch Taschentücher mit, aber dann lohnt er sich
der 100%. Film. Auf jeden Fall.
Eternity.
Eternity.
Startet auch diese Woche.
Genau, und das ist eine A24-Rom-Com mit Elizabeth Olsen, Miles Teller und Callum Turner. Und ich finde, der hat eine ultra tolle Prämisse. Es geht darum, dass ein älteres Ehepaar kurz nacheinander stirbt. Und tolle Prämisse, ne?
Wow. Richtig, da klatscht.
Ihr seid hooked, ne? Nein, zuerst stirbt der Ehemann. Und
Women prevail. Sorry.
Und,
tut mir leid, Leute, das ist ein Gag.
Und er kommt in so eine gewisse Lobby, in das Jenseits. Hm. Und, okay.
Kapitalismus hört nach dem Tod nicht auf.
Nee, hört.
Ach so, Lobby.
Naja, im Sinne von. Ja, ja, so ein
Raum.
Ja, so ein Raum.
Ach so, okay.
Kein Lobbyismus. Und er ist nicht mehr alt, sondern er sieht aus wie Miles Teller, weil in diesem Jenseits.
Es tut mir leid, wir haben zu viele Gags jetzt gemacht, dieser Plot ist sehr ernst.
Viel.
Ja.
Ne?
So, beruhig dich, Lenny.
Ja, ich beruhige mich.
Okay, gut.
Okay. Es ist so, im Jenseits ist man in der Form beziehungsweise dem körperlichen Ich, in dem man am glücklichsten war. Und
sind wir nicht alle am glücklichsten, wenn wir aussehen wie Miles Teller? Es ist so lustig, wenn einfach alle aussehen wie Miles Teller. So. Das ist so toll. Ich einfach so Baby. Ich einfach so.
Ja, safe.
Baby gewesen.
Nee, wirklich ab nur bis drei. Und da darüber hinaus ist nicht mehr viel passiert.
Scheiße. Okay. Also das heißt, sie sind wieder jung.
Ja, nicht unbedingt. Also es gibt auch welche, die halt dann, weiß ich nicht, mit 70 dann am glücklichsten waren und so.
Was für eine Scheiße. Da bin ich richtig sauer. Andere da so mega hotte junge Menschen. Und du so, ja, jetzt bin ich wohl auf ewig 75. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Okay. Okay. Okay, also Miles Teller und Elizabeth Olsen sind aber jung.
Okay, ja, genau. Okay. So, weil die zu dieser Zeit am glücklichsten waren. Miles Teller kommt dann halt in dieser Lobby an und es gibt so dieses Prinzip von dem Leben nach dem Tod, dass es Eternities gibt, also halt so Orte, wo man für immer verbringt. Und es gibt verschiedene von diesen Wirklichkeiten, von diesen Eternities. Und da gibt es zum Beispiel eine Paris-Eternity, eine Berge-Eternity, eine Strand-Eternity, eine Wein-Eternity. Also es gibt halt wirklich so ganz, 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 ganz viele Eternities, in die man gehen kann. Aber man kann sich nur für eine entscheiden und bleibt da dann für immer. Also für wirklich immer.
Das war ja sehr so engstirnig.
Ja, genau. Aber so sind die Regeln im Jenseits. Und Miles Teller wartet dann und will sich für ein Eternity entscheiden, wartet dann aber noch eben auf seine Frau. Und die kommt dann irgendwann dazu, also Elizabeth Olsen.
Wie ist das mit der Zeit? Also, wie verstreicht die
schnell? Ist eine Woche.
Aber ist sie auch in der echten Welt eine Woche nach ihm gestorben?
Ja, in der echten Welt vergeht auch eine Woche. Nur das Ding ist, die Figur von Miles Teller, die weiß ja auch noch nicht so ganz, wann wird sie sterben, wann kommt sie jetzt hier hin. Und deswegen entscheidet er sich auch schon mal so halb für eine Eternity, trifft dann aber doch auf Elizabeth Olsen und dann wollen sie zusammen in die Eternity gehen. Jetzt kommt aber der Clou. Mm. Plötzlich taucht Callum Turner auf. Und Callum Turner.
Common problem.
Common problem, weil du hast einfach verkackt mit Callum Turner.
Ja, klar.
Also, Callum Turner kennt man eigentlich nur als den Verlobten von Dua Lipa.
Und in Fantastische Tierwesen spielt er auch den.
Ja, aber das Bruder ist sein Nebenberuf.
Von Newt.
So ist wirklich so sein Nebenberuf. Also, hauptsächlich, hauptberuflich ist er Dua Lipas Verlobter. Und das Ding ist. Er war Elizabeth Olsens erste große Liebe. Und jetzt ist das Ding, er ist im Krieg gestorben. Und er war praktisch die erste große Liebe und wäre mit Elizabeth Olsen vielleicht für immer zusammen gewesen, aber ist halt im Krieg gestorben.
Oh, okay.
Und Elizabeth Olsen hat danach Miles Teller kennengelernt.
Dramatisch.
Und das Ding ist, er hat diese 50 Jahre in dieser Lobby gewartet auf Elizabeth Olsen.
Hör mir auf.
Und jetzt geht's und jetzt geht's darum, für wen entscheidet sich Elizabeth Olsen? Für ihre erste große Liebe oder den Mann, mit dem sie ihr Leben verbracht
hat? Okay, der Plot hat mich schon mal.
Ist
da
es nicht
würde ich jetzt schon mal einschalten und ich würde gern wissen, wer es packt. Aber das ist ja dann schrecklich, weil das ist ja, also wenn das mich erwartet nach dem Tod, meine Güte, das ist ja wirklich schlimm. Also da kannst du dich ja gar nicht entscheiden.
Glaubst du, jemand wartet?
Ja, wahrscheinlich beide.
Glaubst du, jemand wartet 50 Jahre auf dich?
Ich hoffe, das Ende, diese Frage beantworte ich nicht. Ich hoffe, das Ende ist, dass sie zu dritt glücklich werden.
Ja.
Als polyamores Throuple.
Das wär auch mein Wunsch, aber ich kann es nicht verraten.
Okay, würdest du denn sagen, dass der Film. Unabhängig jetzt von der Prämisse stark ist?
Ich finde ihn stark. Es ist so, es ist eine sehr gute Rom-Com. Also es ist wirklich so mal was komplett Eigenes, Neues und ich finde, der sieht toll aus, hat wirklich diese Lobby, dieses Jenseits, es sieht so sehr toll aus und es gibt noch so gewisse Leute, die diese Lobby verwalten und da ist auch hier Divine Joy Randolph, die man aus
Holdovers
kennt. Genau, die ist auch funny, wie sonst was in diesem Film. Ich finde, der macht wirklich sehr viel Spaß.
Oh, das wirkt auch richtig so. Ich hatte, glaube ich, kurz den Trailer auch gesehen und war dann auch positiv optimistisch, dass der gut wird. Es klingt aber auch trotzdem so, noch eine Nachfrage, dass er relativ so klassisch ist, auch von so dieser Liebesdreieck-Dynamik. Wird das so ein bisschen aufgebrochen?
Ist es dann schon so eine klassische Rom-Com?
Okay.
Es ist wirklich so eine sehr klassische Rom-Com, dass die beiden eben auch so ein bisschen darum kämpfen, sozusagen, okay, gut, ey, du hast dein Leben mit mir verbracht und ey, ich war deine erste große Liebe, entscheide dich für mich.
Verstehe.
Ja. Und das ist aber auch so trotzdem ganz lustig, weil Miles Teller kommt nicht so damit klar, dass Callum Turner so gut aussieht. Und,
Er sieht ja auch sehr gut aus.
Ja, das ist ja. Das ist
immer so Hollywood-Problem.
Ja, so dieses.
Gute Leute sagen, der sieht besser aus als ich. Ah, ja,
weil. Ja, es ist ganz schlimm. Ansonsten startet diese Woche auch noch Five Nights at Freddy's 2, die Fortsetzung von Five Nights at Freddy's, der Videospieladaption. Und da muss ich sagen, ich hatte sehr viel Spaß mit dem zweiten Teil. Ich fand ihn besser als den ersten Teil. Josh Hutcherson brilliert hier mal wieder. Ich finde es einfach auch cool, ihn immer mal wieder so noch zu sehen.
Ja, ich liebe ihn.
Nach Hunger Games. Und ich finde, Teil 2 dreht deutlich mehr auf als Teil 1. Also hier merkt man einfach nochmal so, dass diese Lore von dieser Welt so krass ist und dass ich so gar nicht da drin stecke. Ich habe gedacht, so, ich habe das erste Five Nights at Freddy's gespielt, dann habe ich, glaube ich, den dritten Teil gespielt. Habe ich gedacht, ich bin gut dabei. Ich kenne die Welt. Scheiß kenne ich wirklich. Also es ist wirklich so, diese Welt, ich glaube, es gibt so mehr als 10 Hauptspiele, dann gibt es noch Spin-Offs, es gibt Bücher, es gibt so, so viel. Und ich war wirklich so.
Ich kriege ja nichts davon mit, also, weil ich da nicht drin bin und ich denke mir immer so, das ist nur ein Videospiel.
Aber ja.
Ja, heftig. Also vor allem, ich bin auch so, wie viele Nächte hat er jetzt da schon verbracht? Also
ich glaube,
nicht mehr nur 5.
Nee, es sind, glaube ich, auch 5000, ja. Und das Ding ist, ich glaube, es ist wirklich für Fans, es ist, als ob die Bibel verfilmt, wirklich 1:1 verfilmt wurde für Christen.
Crazy.
Und das finde ich.
Die Passion also von RTL.
Ja, genau. Genau.
Aber gut.
Und das finde ich halt irgendwie dann doch so toll, dass auch mal so ein Film einfach so für Fans wirklich gemacht ist. Ist dann halt so die Frage, ob wirklich so das normale Publikum da so viel Spaß dran hat. Also ich glaube, ich habe auch irgendwie noch so eine gewisse Affinität einfach für die Reihe, dass ich das Prinzip einfach so sehr cool finde. Ich habe aber auch dann irgendwie halt echt nicht mehr so viel gecheckt, aber ich hatte trotzdem irgendwie noch Spaß, weil die Practicals sind irgendwie so sehr toll, also diese Figuren, wie die sich bewegen, ist das echt cool, das Design, alles Mögliche. Und der Cast ist auch jetzt nochmal erweitert worden mit McKenna Grace, die eine kurze kleine Rolle hat. Und vor allem an alle Scream-Fans, Matthew Lillard hat hier schon im letzten Teil mitgespielt, aber jetzt kommt nur noch Skeet Ulrich hinzu. Und die sind jetzt endlich wieder vereint. Und ja, Auf jeden Fall für Fans ist es der heilige Gral. Guckt den und alle anderen können ihn irgendwann mal im Stream oder so gucken. Yes, dann müssen wir hier an dieser Stelle einmal, wir haben hier ein Walkie-Talkie.
Ach, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das machen darfst.
Ich auch.
Ich war wirklich so, ach.
Wir rufen jetzt in die Eternity, schrägstrich nach oben ins Büro, wo Jonas sitzt.
Wie wird er aussehen? Wann war er wohl am glücklichsten?
Genau.
We will see.
We will see. Nein, einfach so nochmal auch für das räumliche Denken hier bei uns.
Ja.
Wir sind im Keller.
Genau. Wir wohnen im Keller verfrachtet. Nee, unser neues Set in dem neuen Büro ist ja unten und unsere Büroräume sind oben. Und wir werden jetzt gleich über einen Film sprechen, wo Jonas auch was zu sagen will. Deswegen holen wir ihn jetzt gerade mal runter.
Willst du es machen?
Nee, mach du gerne.
Okay. Jonas, bitte komm. Mhm. Ja, wir müssen jetzt einfach die Zeit ein bisschen
überbrücken. Ja,
so.
Klar.
Das dauert halt. Also der ist im Westflügel, das dauert ein bisschen.
Wie cool fühlst du dich damit? Von so einer Skala von 1 bis Dustin in Stranger Things?
Ich wollte gerade auch sagen, ich fühle mich wie in Stranger Things. Ich hoffe, dass er das jetzt gehört hat überhaupt, dass er, ob er jetzt überhaupt kommt.
Das wäre so fail, dann schneiden wir es raus.
Das wäre wirklich fail.
Ich höre aber, hörst du es?
Hören wir was?
Ja,
ah, er kommt und er redet.
Dritte würde ich überall erkennen.
Das stimmt. Und ihr wisst ja nicht, über welchen Film es geht, weil es ist ein Film, in dem er der absolute Experte ist. Also ich glaube, den hat er nämlich
im
Kino gesehen. Da ist er schon. Ich mache Platz für ihn.
Diese Woche startet ja ein ganz besonderer Film noch in den deutschen Kinos. Ein deutscher Film mit dem Titel Stromberg. Alles wie immer. Und dafür habe ich noch einen Stargast hier mitgebracht, einen großen Fan der Serie Stromberg, und zwar Christoph Maria Turfa.
Hallo, schön auch hier zu sein. Ich möchte mich ein bisschen für die Serie stark machen. Der Papa ist da.
Der Papa ist da.
Cringe. Aber ich konnte den Film zwar leider nicht sehen, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe in meiner Jugend wurde sehr, sehr, sehr viel Stromberg geguckt. Also von mir, ich habe wirklich jede Folge, glaube ich, gesehen. Und aber auch in meinem Freundeskreis wurde immer sehr, sehr viel über Stromberg gesprochen. Und
ja, bei mir ist es so, dass ich habe das damals, als es rauskam, das war ProSieben, richtig?
Ja, korrekt.
Da habe ich es teilweise so ausschnittweise gesehen. Und dann vor 6 Jahren war das, glaube ich, habe ich noch mal die komplette Serie immer eine Folge zum Essen angeschaut. Weil ich finde, so wenige Serien bilden so ein Bild von Deutschland, so dieses Bild von Deutschland so ab wie Stromberg.
Und den Alltag in einem grauen Büro.
Genau, so wie ich mir das auch immer sehr stereotyp vorstelle. Weil ich würde sagen, ich habe leider noch nie in einem grauen Büro gearbeitet. Aber
ja. Ich meine, das ist ja der Reiz von The Office, schon seit dem britischen und dann auch dem US-amerikanischen. Aber das Schöne ist ja, dass alle diese Serien mittlerweile so ihre eigene DNA gebildet haben. Und auch Stromberg war zwar so in den ersten Folgen so eine klare Kopie und eine viel zu krasse Kopie. Und die mussten das dann ja auch irgendwann in den Credits auch mit angeben. Weil es teilweise wirklich schamlos kopiert wurde. Und dann gab es ja einen Rechtsstreit und dann mussten die das angeben. Aber auch Stromberg hat sich dann über die Staffeln hinweg zu durchaus was Eigenem entwickelt. Was natürlich auch an Christoph Maria Herbst liegt.
Ich fand das auch nie so witzig. Ich bin halt riesiger Fan von The Office US. Also von den ersten 5 Staffeln.
Ja.
Ich fand Stromberg nie so witzig wie The Office US. Aber ich finde, das hat halt so diesen Charme mit diesem urdeutschen
absolut.
Wie das damit gespielt hat.
Verstehe ich.
Genau. Und übrigens ist jetzt auch eine neue Serie noch rausgekommen. Ein Spin-off zu The Office US. Und zwar The Paper. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt.
Ja.
Da geht's
ich hab davon gehört.
Ja, da spielt Donald Gleason die Hauptrolle. Und da geht's quasi um so eine Zeitung, The Paper. Aber die gleiche Firma stellt auch Klopapier her.
Mhm.
Und ist quasi so die Fortsetzung von The Office US. Und, falls ihr euch noch erinnert, Oscar aus The Office, der spielt auch wieder
einen
Buchhalter da.
Hast du die gesehen, The Paper?
Ich habe die ersten paar Folgen gesehen und ich muss sagen, ich fand die. Ist auch gut, dass wir jetzt über die Serie sprechen. Über den neuen Film sprechen wir auch gleich. Ich fand die ist sehr cozy. Also ich finde, die hat so vom Vibe her kommt die sehr nach der Office US, weil das britische Office ist ja extrem unangenehm, dank Ricky Gervais und seiner Figur. The Office US ist halt mit, da gibt's halt auch so einen Chef, der schlimm ist. Aber von allen Verfilmungen ist halt hier Michael Scott.
Michael Scott ist definitiv sympathisch, so ein
Steve Carell auf jeden Fall, genau. Und Stromberg kommt dann eher so nach dem britischen.
Das stimmt, aber ich würde mich auch noch mal stark machen wollen für die Serie und eine Lanze brechen dafür, dass Stromberg eben nicht nur, also Christoph Maria Herbst hat nicht immer nur diesen Arschloch-Antagonisten gespielt, sondern ich fand Stromberg immer dann am schönsten, wenn es mit dieser Figur auch mal gebrochen hat und Stromberg auch mal so in den tiefsten Momenten gezeigt hat und gezeigt wurde, dass diese Figur eben auch zutiefst menschlich ist und dann teilweise auch sogar mitleiderregend ist. Und ich finde, in diesen Momenten war sie so sehr vermenschlicht und man konnte sogar mit ihr mitfühlen. Sie wurde teilweise zu so einer Art tragischem Helden, ne, trotz all dem, ne, all dem Scheiß drumherum und all dem schlimmen Kram, den die Figur auch, ne, zugegebenermaßen auf jeden Fall auch ehrlicherweise macht. Aber ich fand immer, dass Stromberg dann am besten war und immer dann auch so, was am außergewöhnlichsten war, wenn man diese Figur so ein bisschen aufgebrochen hat. Mhm. Und ich frage mich jetzt natürlich, wie ist das bei Stromberg 2? Wie hieß der Film nochmal?
Alles wie immer.
Alles wie immer.
Weißt du, um was es geht?
Nee, ich habe den wirklich leider nicht gesehen und kann es deswegen nicht sagen.
Also, ich habe die Serie ja nicht gesehen, das muss ich auch immer sagen. Ich bin wirklich so ein Mensch, der kennt Stromberg nur durch die Memes. Mhm. Und Hund im Büro finde ich fantastisch, das ist ein starkes Meme.
Ein Hund im Büro.
Aber ich glaube, ich mag dann auch so wirklich so diese urdeutsche Sache dann so am meisten. Aber ich verstehe natürlich auch so, dass Stromberg auch so auch aus heutiger Sicht so kontrovers diskutiert werden kann. Und darum geht es auch so ein bisschen um den Film.
Ja.
Es gibt so eine Reunion, das ist so ein Metafilm eigentlich, so eine Reunion von
TV-Special.
Genau, und darum geht es am Anfang und wie diese Serie zusammen, also dieses Special zusammengeschustert wird. Und dann kommen die alten Figuren hinzu, dann gibt es aber auch ein paar neue Figuren.
Ach so, es ist eine Reunion innerhalb des Films.
Ah, ja.
Sehr meta. Okay.
So, also es ist wirklich so sehr meta und dann geht es auch darum, dass es der Sender Kritik erntet, weil Stromberg eben so eine umstrittene Figur ist, dass es heute nicht mehr so klar geht.
Draußen clashen die Fans von Stromberg gegen Aktivisten. Und es geht halt sehr viel, ne? Ich meine, er wird sehr viel, Stromberg muss sich halt auch damit auseinandersetzen, was er so fabriziert hat.
Wird jeder Joke quasi gerechtfertigt? Also machen sie quasi dieselben Witze wie noch vor 20 Jahren und
Nee, man merkt halt, dass er vorsichtiger geworden ist, weil er jetzt halt weiß, was so seine Witze teilweise auch verursacht haben.
Verstehe.
Das ist eigentlich super spannend an dem Film.
Ich würde auch sagen, so das ist eigentlich so das Grundkonzept, also diese Prämisse finde ich super spannend und auch super interessant, sich so kritisch mit dieser Figur auseinanderzusetzen. Aber das Ende bricht dann halt wirklich mit diesem Konstrukt, was sie sich aufgebaut haben, und dann ist halt der Titel alles wie immer Programm.
Ja,
leider.
Ja. Also ich finde das schade, weil wenn ich zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal so eine Figur wie, ich übertreibe, aber nehmen wir mal eine Figur wie James Bond, so der Sean Connery Bond hatte auch einige Szenen, Momente in den Filmen, in den 70ern, vor allem 60ern, was auch immer, die halt einfach dann über die Jahrzehnte, wo man festgestellt, okay, das geht einfach gar nicht und die Figur hat sich einfach immer weiterentwickelt und was sie nicht gemacht haben, ist halt hinzugehen und dann so metamäßig da die Figur James Bond zu verklären und so weiter. Meine erste Reaktion ist, wenn ich höre, ach, sie machen diese Meta-Reunion innerhalb des Films, denke ich mir so, ach, ihr hättet die Figur auch irgendwie einfach weiterentwickeln können und euch auf die Stärken der Figur besinnen können, auf die menschlichen Momente. Und dann finde ich es ehrlich gesagt so ein bisschen schade, wenn ich das so höre.
Ja, es ist da ganz viel mit Konfrontation zu tun, dass er damit konfrontiert wird. Und es gibt auch so ein, zwei Szenen, die hitten dann so richtig, wenn er noch mal, weil er hat halt keine Freunde, er hat keine Familie. Beim Job läuft es dann auch nicht so gut. Und dann geht er halt noch mal in das alte Kapitolgebäude, was gerade so kernsaniert wird. Mhm. Und dann sagt er noch mal, ja, hier saß ich. Und dann gibt es so eine Szene, da sitzt er auf so Kartons oder sowas in dem alten Büro. Mhm. Und du merkst halt richtig, dieser Mann ist einfach gebrochen. Der hat einfach nichts. Dann tut er auch einem leid.
Ja, aber also ist das durchaus drin auch in dem Film?
Ja, ja, klar.
Menschliche Ebene von
Stromberg. Ja, genau. Aber dann halt am Ende macht so Klick und dann alles ist vollkommen scheißegal. Also das ist so, das ist auch so, das ist kein langsamer Prozess, wie das stattfindet, sondern es geht wirklich so, als ob ein Schalter umgelegt wurde.
Hat das was damit zu tun, dass Amazon da jetzt noch irgendwie weitere, die wollen noch neue Folgen drehen, ne?
Also ich weiß es nicht. Also es
wirkt auf jeden Fall
so. Also es ist halt so, ich glaube schon, dass die bei Prime sich denken, okay, wir können das noch verlängern.
Mhm.
Aber ich fand es so ein bisschen perfide halt, weil sie so diese Perspektive hier so mit reinbringen und dann im Endeffekt gefühlt so drauf scheißen. Und das fand ich dann, ich persönlich, ich meine, wie gesagt, ich kenne die Serie, hab da keine emotionale Verbindung zu, deswegen kann ich das auch so aus einer äußeren Perspektive sagen. Aber das fand ich dann halt irgendwie so ein bisschen blöd. Plus die Tatsache, dass dieser Film eine Post-Credit-Scene hat, die einfach nur eine McDonald's-Werbung ist.
Ich habe schon davon gehört, ja.
Das ist halt wirklich so, da bin ich dann auch so, okay, gut, Leute, nee, sorry, aber das ist wirklich schlimm.
Aber war denn witzig?
Also, ich finde, bei mir ist es so, ich embrace den Cringe. Ne? Ja. Also dieses Cringige, was in Stromberg ganz viel vorkommt.
Wenn man das nicht tut, dann braucht man das nicht zu gucken.
Ja, genau. Weil ich finde, das ist wie so ein Muskel, den man so trainieren kann.
Ja.
Und gerade in der ersten Hälfte kommt das wieder sehr oft vor.
Okay.
So dieses Cringige. Und es gab schon so ein paar Lacher. Aber ja,
ich finde,
weil es kein Comedy-Meisterwerk.
Ja, nee, das auf gar keinen Fall. Also ich habe da jetzt nicht.
Ich glaube, ne, das hast du ja auch gemeint hier. Die Figur, die, glaube ich, mit am besten wegkommt, oder auch der Schauspieler, ist Bjarne Mädel.
Ja, Bjarne Mädel ist wirklich fantastisch. Also, wie gesagt, ich kannte seine Figur halt auch wirklich nur aus den ganzen Memes.
Er ist jetzt Anti-Mobbing-Coach.
Okay.
Ja, aber ich finde bei ihm halt auch wirklich so, seine Figur besteht auch nur daraus, irgendwie, dass er tollpatschig ist und alles mögliche. Und das ist so immer zeitlos, das schießt gegen niemanden und so. Das ist halt auch einfach, das ist so das Witzigste am gesamten Film, finde ich. So einfach, wie er dahingestellt wird und so ein Buch über so einen Vortrag über sein Buch hält und dann irgendwie das Buch da so präpariert auf den Tisch stellt, dann fällt der Tisch um und alles mögliche. Und so, das ist das Lustigste am gesamten Film. So, ja, ich weiß nicht, da hätte ich mir einfach, glaube ich, mehr von gewünscht, so von zeitlosen Gags so und ja, oder man ordnet es dann halt eben ein, aber ja,
und ich weiß es nicht. Ich finde, was halt auch mega schade ist, die haben es voll die vertane Chance, dass sie die Figuren nicht so ein bisschen weiterentwickelt haben. Also am Anfang, ne, die sind alle auf so einem neuen Niveau, aber am Ende ist es quasi wie am Anfang.
Alles wie immer.
Also, ja, genau.
Das finde ich wiederum sehr schade, weil ich mir gewünscht hätte, dass Stromberg und alle Figuren drumherum sich in irgendeiner Form weiterentwickeln und neue Perspektiven aufzeigen. Und
ja, ich finde es auch ganz, ganz schlimm. Ich kenne die beiden Figuren nicht. Hier dieses Ehepaar Ulf und
Tanja.
Tanja. Ja. Da wird die ganze Zeit gezeigt, dass die eine miserable Ehe führen. Also wirklich auch, die mögen sich gar nicht und so. Und dann ist es halt trotzdem bei denen alles wie immer, ändert sich wirklich nichts so. Und das finde ich auch dann irgendwie so schade. So, das ist halt wirklich so.
Ja.
Ja, es ist so.
Ulf ist ein schwieriger Typ.
Ja, aber ich meine, rein theoretisch könnte man natürlich auch sagen, ach, das ist so ein Spiegelbild der Gesellschaft, so alles bleibt leider auch in der Realität irgendwie wie immer. Aber ich glaube nicht, dass er so intelligent, also weiß ich nicht, so fühlt es sich nicht an.
Es gibt die krassesten Cameo-Auftritte überhaupt.
Ja.
Okay. Ja, was, dann frage ich mich, also ich finde das ganz schwer einzuordnen gerade, wie dieser Film ist. Was würdet ihr dem denn in Punkten geben?
Ich glaube, ich wäre so. Ey, drei? Ganz ehrlich, ja. Ja, ganz am Anfang habe ich gedacht, so, boah, ey, das ist echt stark. Ey, das entwickelt sich echt eine interessante Richtung. Da macht es halt Klick.
Ja.
Und dann, also am Anfang hätte ich gesagt, so, ja, das ist eine 7. Und bei mir ist es dann eher so eine 4.
Okay. Ich glaube aber auch vor allem.
4.
Ich glaube halt wirklich, dass dieser Film für niemanden was ist. Also ich glaube, sowohl die Leute, die Stromberg kritisch sehen, die sind dann nicht zufrieden mit dem Ende, genau wie ich nämlich. Und für die Hardcore-Fans wird das dann, also ist es dann zu wenig Stromberg.
Wirkt dann wie eine Rechtfertigung.
Ja, also es ist halt, ich glaube, es ist halt am Ende des Tages dann kein vernünftiger Film.
Ja, tatsächlich, gerade wenn man so versucht, dann den Kompromiss zu finden und alle zufriedenzustellen, dann verliert man halt eigentlich immer die meisten, würde ich sagen. Mhm. Auf der anderen Seite, das hat so ein Kanu des Manitou auch gemacht. Und der kam in Deutschland, hat der halt Rekorde gebrochen, kam extrem gut an. Also,
bei mir nicht.
Wer weiß. Ich weiß. Bei mir auch nicht so, aber trotzdem, der ist ja, ja, gut. Also, ja,
ich bin mal gespannt, wie der ankommen wird.
Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, ich will den eigentlich auch noch sehen, jetzt nachdem. Ihr habt mich neugierig gemacht.
Ja.
Naja.
Gut.
Nun gut, aber da soll ja jeder. Humor ist subjektiv, ne? Nicht wahr?
Ja.
Dann lassen wir. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass The Office US auf jeden Fall jeder mal gucken soll.
Ja, auf jeden Fall. So Staffel 2 bis 5 ist ohne Einschränkungen zu empfehlen. Und das andere könnt ihr einfach aus Fleiß mitgucken.
Das andere? Was ist das andere? Ach so.
Ja, die erste Staffel und
Ey, komm, die erste Staffel hat das Basketballspiel, das ist sauber.
Ja, das schon, ist auch gut. Aber für manche Leute auch ein bisschen schwierig reinzukommen.
Ja, das stimmt.
Ja, also die Highlights sind von Staffel 2 bis 4.
Ja.
Ich habe alles durchgeguckt. Es ist auch so eine Comfort-Serie, zu der man immer gut zurückkehren kann.
Absolut.
Dann wechseln wir mal wieder.
Ja.
Gibt ja gar nicht mehr so viel zu sagen.
Nee, nicht wirklich.
Weil wir haben ja alles schon besprochen.
Das stimmt.
Danke, Jonas.
Dankeschön.
Für deine Expertenmeinung. Und
doch.
Doch, hä?
Wann Stromberg-Folgen besprechen,
genau, Jonas? Genau, wann?
Jo, dann wäre es das jetzt hier wirklich für heute. Ist Schluss mit lustig.
Und genug gelacht.
Genau, wirklich. Jetzt habe ich auch wirklich für den ganzen Dezember vorgelacht. und ihr habt hoffentlich ein paar gute Tipps mit nach Hause nehmen können fürs Kino oder für den Streaming-Bereich. Und schaut doch gerne wieder oder hört Leute, meine Lieben.
Ich bin komplett meine lieben Leute.
Ich bin komplett durch den Wind. Hört in den nächsten Podcast gerne wieder rein, denn wir sind wieder wöchentlich erreichbar.
Wieder am Start. Jetzt wird hier nichts nicht besprochen.
Genau.
Und ja, dann folgt uns auch auf Spotify und hinterlasst da ein Like. Das freut uns immer. Und wir hören uns.
Wir hören uns.
Bye, bye.
Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt: Paul Gerkens. Grafik und Design: David van Steppold. Technische Umsetzung: Patrick Hochnadel. Setbau und Design: Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro: Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer: Patrick Roach.
Das war ein Podcast von Funk.